Ja, wir haben zwar einen Zusammenhang zwischen Einsamkeit und sozialer Isolation, aber gerade auf dem persönlichen Level ist dieser Zusammenhang nicht so besonders stark.
Da ist der Kern. Wenn du es schaffst, dich mit dir selbst zu konfrontieren und das eben nicht als negativ empfindest, die Konfrontation mit dir selbst,
dann hast du immer diese Verfügbarkeit von anderen, indem du Handy rausholst und dann guckst du mal, was kam denn so bei WhatsApp rein, was geht denn gerade bei Insta ab, dann liest du vielleicht noch irgendeinen Artikel und hast das Gefühl, du bist wieder mit der ganzen Welt verbunden. Und mein Eindruck ist, dass wir das in unserem Kopf oft vermischen.
Wenn du dich einsam fühlst, ist vielleicht diese Konfrontation mit dir selbst ein Problem, eine Belastung. Und ich finde, da ist genau die Trennwand auch zwischen Alleinsein und Einsamsein.
Betreutes Fühlen. Der Podcast mit Atze Schröder und Leon Windscheid.
Leon, guten Morgen. Guten Morgen, mein Lieber.
Hallo, lieber Atze. Hi, hi. Hallo aus München.
Bist du genervt?
Wovon?
Ja, das wäre jetzt die nächste Frage gewesen, aber bist du genervt?
Kannst du Gedanken lesen?
Nee, ich bin mal wieder, ich kenne dich so gut, dass ich einen Unterton so höre.
Ach so, das solltest du eigentlich gar nicht hören. Shit, ja, du kennst mich zu gut, um das. Ich werde gerade wieder durch ganz Deutschland gejagt, hätte ja, ich fast gesagt, ja. von meinem eigenen Wahnsinn und vom beruflichen Drumherum. Und bin gestern in München angekommen, muss gleich aber nach Hamburg, muss übermorgen nach Berlin und so weiter. Also es ist gerade schon wieder einfach viel Rumfahren, ja, und das ist etwas nervig. Das muss ich auch tatsächlich sagen, ist eigentlich das einzig Nervige an dem, was ich so tun darf, dieses Rumfahren.
Ich glaube, es ist immer der November, wenn die Zeit gekommen ist, dass ich dich ermahne, weniger zu machen. Ja, immer der November.
Wobei ich meine, das dieses Jahr im August auch schon von dir gehört zu haben. Ich kann dir aber auch sagen, Atze, du redest ja nicht mehr mit Leon, sondern du redest mit dem neuen Leon. Meine WG macht sich natürlich wie immer nur lustig über mich. Ich selber find das traurig, ja, und schade, ja, weil das ist, man muss Persönlichkeitsentwicklung und Veränderung doch immer ermutigen, gerade wenn Leute ins Alter kommen wie ich. Und der neue Leon hat verschiedene Sachen in seinem Leben umgestellt. Und ich sitze hier frisch geduscht. Das sollte sowieso der Anspruch sein an diesem Podcast. Aber ja, nicht nur das, sondern kalt. Frisch geduscht. Ah. Ja, ich dusche seit 5-6 Tagen jeden Morgen kalt, ganz kalt. Ah. Und im Winter ist das Wasser ja nochmal kälter als im Sommer. Ja. Und was soll ich sagen? Es ist die Hölle, aber ich bilde mir ein, dass einen das sehr viel fresher macht, dass einen das vielleicht sogar abhärtet, obwohl ich überhaupt keine Empirie dazu habe. Außerdem, Teil des neuen Leons ist, dass ich jetzt wieder mehrmals die Woche Sport mache, was ins Schleifen kam, weil ich ja wirklich angeschlagen war. Und da soll man ja um Gottes Willen besser keinen Sport machen.
Ja, ja.
Ich koche mehr selber.
Ja.
Ja, zugegeben, doch eher die einfacheren Sachen.
Ja.
Aber das sind alles so Kleinigkeiten, mein lieber Freund, so Hebel, die ich gerade umstelle, die einen vorwärts bringen. Und jetzt kannst du auch lachen und dich in den Kanon meiner WG stellen, die dann das mich verhöhnen und sagen, behauptest du jetzt wieder alles. Aber ich bin sogar kurz davor, das steht noch auf meinem Plan, dass ich jetzt anfange, so eine wöchentliche Routine zu haben, wo bestimmte Dehnübungen drin sind. Weil bei meiner Größe von 1,94 ist einfach alles so unterer Rücken, ne, und ja, überhaupt, ja, das alles steif, man muss sich da mehr bewegen. Und ja, also ich versuche gerade seit einiger Zeit jetzt mit kleineren Stellschrauben am großen Ganzen wieder ein bisschen vorwärts zu kommen. So.
Ich begrüße das, und zwar mit Danke. Jeder Faser meines Körpers und meines Gehirns. Ich als quasi der deutsche Wim Hof kann nur sagen, es kann gar nicht kalt genug sein. Wenn irgendwann wirst auch du es schaffen,
wegzuatmen, ne?
66 Meter unterm Eis durchzutauchen. Ja, da müssen wir hin. Ja. Wir müssen an den Hirnstamm.
Da müssen wir hin. Das muss man. Ich habe eine Beobachtung gemacht und bin sehr gespannt um deine Einschätzung. Ja. Also, wenn man mit Leuten, und ich sag bewusst nicht mit Männern, weil ich glaube, das ist ein allgemein gesellschaftliches Phänomen. Ich muss aber zugeben, ist tatsächlich mehr, wenn nicht sogar ausschließlich mit Männern erlebt zu haben. Nee, wobei doch, ich war auch schon mal in Mädelstrupps unterwegs oder gemischten Trupps, wo ich so dachte, okay, da passiert das auch.
Ist Leute
aber
denn schon gegendert?
Keine Ahnung.
Gut, Leute, egal.
Ich kann keine Witze mehr über das Gendern vertragen. Das nervt mich.
Nein, es soll gar kein Witz sein, nur eine Bestandsaufnahme.
Okay, ach so.
Hier der Seniorpartner versucht ja auch, selbst so jungen Menschen wie dir alles recht zu machen, den jungen Leuten alles recht zu machen. Und so, wann immer ich mich in Leute flüchten kann, mache ich das natürlich gerne als Hilfsangebot an mich.
Gut. pass auf, es geht um Folgendes. Wir waren mit den Jungs auf Tour jetzt wieder, ne? Viele Tage. Ja. Und ich habe so das Gefühl, wenn man eine Gruppe von Menschen, deswegen sage ich jetzt nochmal, ist, glaube ich, ist geschlechtsegal, so eine gewisse Zeit als Haufen aufeinander lässt, irgendwann nimmt das so ganz absurde Dynamiken an. Ja. Und es entstehen so Witze, wenn ich selber schon mal in so Gruppen reingeraten bin, also es ist für mich das perfekte Beispiel, sind Kamerateams. Die sind im Zweifel seit Jahren eingefleischt und machen ihre Sachen und die haben ihre Witze und dann wirst du da reingeworfen, weil du immer mit anderen Kamerateams drehst und denkst so, ey, wie kann man darüber lachen? Das ist überhaupt nicht witzig. Das ist absolut 0,0 witzig. Und dann denkst du so, ertappe ich mich ein paar Wochen später mit meinen Jungs bei so Witzen wie, also ich muss normalerweise, wenn wir Soundcheck machen und das Licht alles so einstellen, so eine Halle auf die Bühne, weil ich eben, das Licht muss ja dann quasi dein Gesicht möglichst gut treffen. Also muss ja gut ausgeleuchtet sein. Ne? Und jetzt bin ich relativ hoch. Und dann versucht Marius das manchmal mit so einer Hand auf seinem Kopf zu imitieren, den Kopf, der da oder der halbe Kopf, der fehlt. Ja. Damit der Lichtmann das richtig einstellen kann. So, und irgendwann ging das bei uns dann los, wie das denn wäre, wenn man jetzt mit so einem, ich weiß nicht mehr die genaue Formulierung, aber mit so einem Umschnalldildo auf dem Kopf statt dieser Hand diesen Teil des Soundchecks durchführen würde. Und das ist einfach so grotesk.
Ein Riesenspaß, oder?
Ein absolut dummer Scheiß und du merkst aber, in so einer Gruppe lachst du da plötzlich darüber. Aber nicht an Tag 1, sondern erst so an Tag 35. Ja, so, und das sind so Sachen, wo ich so festgestellt habe, das unterliegt so einer gewissen Gruppendynamik. Was ist deine Sicht auf diese Sache?
Absolut, sehe ich ganz genauso. Wenn wir alles Atze gedreht haben, so am Drehtag 63, 64, drehten alle komplett durch, dann reicht es schon, auf irgendeinen Lampenschirm zu hauen, der klingt, und zu sagen, das Wetter. Ne? Also Dong, das Wetter, und die Hütte stand Kopf. Und jeder, der von außen kam, hat natürlich gedacht, die sind verrückt geworden. Jetzt stell dir mal so eine Expedition vor, ne? In der Arktis oder Antarktis oder auf so Berge, wo dich dann einerseits, dann ist man ja wahrscheinlich nach so ein paar Tagen über so einen Humor, oder ein paar Wochen über so einen Humor hinweg, dann geht es darum, sich so kompatibel zu verhalten, weil Reinhold Messner hat mal erzählt, dann stört es dich schon, wie dein Mitbergsteiger sich die Schuhe zubindet. Du könntest ausrasten, du könntest töten.
Ja. Ja.
Und da kann man mal sehen,
und Essen.
Wir sagen immer, ja, ich hätte mich so und so verhalten in der Situation. Du weißt es nicht. Weil
du weißt es
nicht. Wenn du in so Ausnahmesituation bist, und Tour ist Ausnahmesituation, wirklich. Und wie du schon sagst, man reist zusammen und am Anfang ist das eine muntere Reisegruppe, aber so nach und nach entwickelt sich da so eine ganz krude Gemeinschaftspsychologie.
Oder um dich zu zitieren, es wird krank wird das Ganze. Ja, so, und jetzt pass auf, und da habe ich noch eine Schippe drauf für dich. Und da muss ich aber wiederum sagen, also wir haben hier schon öfter diskutiert, dass so ein Splitter im Auge, ein etwas kranker Blick auf die Welt, im Zweifel auch zentral ist und vielleicht auch immer wichtiger wird, je mehr die Maschinen uns vermeintlich die Kreativität ablaufen, also dass du wirklich schräg auf die Welt guckst.
Ja.
Und ich glaube, das ist auch etwas, was in solchen Gruppen, bei allem, was da negativ dran sein kann, Gutes entstehen kann. Und jetzt habe ich also was gelernt, wo ich so dachte, das könnte mein Leben verändern. Du weißt um meine, wie soll ich es nennen, Befindlichkeiten, Vorbehalte, selbst in engsten Beziehungen, ich sag mal auch gerne in Liebesbeziehungen, also ich habe ja Sachen, die ich eklig finde, ne, und die mir nicht so passen. Ja, und so voreinander zu furzen in einer Liebesbeziehung, das wäre für mich schon, also weiß ich jetzt nicht.
Ja,
das
man hat es ja nicht immer so im Griff, ne? Aber okay.
Ja, aber man kann es
man
kann es
minimieren.
So, man kann Einfluss nehmen, man kann Einfluss nehmen. Oder es kaschieren mit Husten, mit sehr beliebt, so mit den Füßen unten die Decke anheben und heimlich unten rauslüften statt oben. Also solche Sachen gibt's ja alles. Und da ist jetzt wirklich ein Gamechanger entstanden in dieser Gruppendynamik, und zwar folgendes. Ich weiß nicht, ob dir das Phänomen überhaupt bekannt ist.
Nein.
Guess my fart.
Nein.
Ja, das ist sehr gut, sehr gut. Ich kannte das auch nicht.
Versuch's.
Guess my fart. Mach dir eine dicke, schreib sie auf den Unterarm, tätowierst sie auf die Stirn, weil das ist wirklich, das ist ein Life-Changer. Die Idee ist folgende, es ist irgendwie ein TikTok-Trend.
Ja.
Du musst furzen und statt dich jetzt dafür zu schämen oder das zu unterdrücken oder diesem natürlichen Bedürfnis deines Organismus dich entgegenzustellen, rufst du die Challenge aus, guess my fart. Und dann gibt's also Pärchen, und das hat mich dann eben total abgeholt bei TikTok, Liebespärchen, wo er dann ruft, guess my fart. Und die Idee ist also, errate meinen Furz. Und sie macht sofort sowas wie oder und dass sie versucht, also intoniert, den Furz zu antizipieren, der jetzt gleich kommen wird. Und wenn du dann den Ton so gemacht hast, also sagen wir jetzt mal, du machst jetzt, ja, ich sag, ja. Atze, guess my fart, wenn wir zu zweit da im Ehebett liegen, ja. Und du machst und tatsächlich kommt dann aus meiner unteren Körperöffnung ein, dann hättest du gewonnen. Dann hättest du meinen Furz richtig geraten, käme hingegen unten dann sowas raus wie, dann nicht. So, und das fand das so geil, weil du siehst plötzlich, wie diese Liebespärchen sich totlachen, wie sie sich auch, also das fand ich so, das wäre für mich jetzt so der Anspruch, dass du besser darin wirst.
Das könnten wir jetzt aber
abendfüllend
diskutieren. Ja? Also erstmal klingt das für mich nach einem neuen Format bei RTL 2. Ich sehe schon,
wer moderiert? Wer moderiert? Evelyn Bodicki?
Oh Gott, ey, das ist alles so schrecklich. Nein, ich finde, also da muss ich wirklich jetzt, wo soll ich ansetzen? Also dein Kaltduschen, dein Sport, dein Dehnen, wunderbar in allen Ehren, da hat deine WG auch positiv mitzufiebern, aber da ist für mich jetzt wirklich eine Grenze. Und zwar, wenn du jegliches Geheimnis aufhebst in deiner Beziehung, ist schon fast eine Folge wert hier, wo soll die Spannung dann noch herkommen? Also ich glaube, das ist endgültig die letzte Hauptstraße in Richtung Trennung.
Also guess my fart.
Sollte mir das jemand vorschlagen, ziehe ich sofort aus.
Wirklich? Was?
Ja.
Scheiße, da kommen wir nicht zusammen, mein Freund.
Ja, was soll denn
als nächstes kommen?
Das ist ganz anders. An den Schuhen riechen.
Nein. Bist du denn ein Beziehungsfurzer?
Ich versuche es zu vermeiden, es gelingt mir nicht immer.
So, aber ich würde von mir behaupten wollen, es gelingt mir immer. Und was meinst du, was das für Krämpfe und das ist ja, das ist nichts Gutes eigentlich. Eigentlich ist das nichts Gutes. Eigentlich wäre es viel schöner, so wenn eine gewisse etwas mehr Lockerheit, die ich dir ja gerne in allen Bereichen attestiere, vielleicht ist auch das Alter und dein Schließmuskel hält nicht mehr so gut.
Ich würde ja, entweder bin ich raffiniert oder verklemmt, aber ich finde, man sollte in Beziehungen wirklich nicht jede Tür aufmachen. Es sollte Bereiche geben, wo draufsteht, hier jetzt nicht.
Also es geht. Das ist ja genau mein Lebensmotto. Nur der Punkt ist,
dass ich denke, Leon, das schaffst du nie, das so zu machen. Guess my fart. Dafür überleg mal, wo du schon, wenn du einen Kopf anlehnen musst, eine Kopfstütze im ICE, da flippst du ja schon aus. Also ich finde, die Aufgabe ist so groß.
Schade.
Dann lieber
100
Meter
unter Schade, dass es jetzt so. Schade, dass du es jetzt so niederbutterst, weil ich habe darin wirklich eine Chance gewittert, für mich ein weiteres großes Thema anzupacken.
Eine gewisse
etwas Distanz. Zu stellen, was andere mit einer gewissen Lockerheit. Ja, das ist ja genau mein Punkt. Das bin ich ja genau der Meinung. Aber ich glaube, ich habe letztens von einer Kackfluencerin gehört, die jetzt irgendwie so ganz öffentlich über alles redet. Und dann, ich bin ja total bei dir. Ich bin ja auch der Meinung, Leute, hört auf damit. Hört auf damit, euch öffentlich die Pickel auszudrücken. Hört auf, immer eure ganzen Dellen und Problemzonen und auch schönen Teile eures Körpers in die Kamera zu halten. Ey, zieht euch was an, behaltet euch die Schamgrenzen bei so und macht manche Türen sind auch ganz bewusst dafür gedacht, dass die nur uns was angehen. So, aber andererseits, die Gegenmeinung, und da bin ich eben auf der Suche nach der Synthese. Die Antithese zu meinem wäre doch, aber so ein bisschen mehr Lockerheit und es sind körperliche Grundbedürfnisse und wir Menschen, ja, wir müssen irgendwie damit umgehen. Und für mich war jetzt Guess My Fart so eine Art Kompromiss. Okay, kommen wir nicht zusammen. Ich werde das weiter ausprobieren, vielleicht nicht dann in bestimmten Beziehungsformaten, sondern eher.
Ja, gehst mal schön in den Swingerclub. Da wollen wir nochmal sehen, wie locker du wirst.
Stell mal vor, es gäbe einen Swingerclub, so einen Raum.
Bitte nicht. Mir geht's gerade sexuell so gut. Ich möchte es nicht hören. aber
okay,
sollen wir mal, ich glaube, wir können beide öffentlich zugeben, das wäre nichts für uns, so ein Swingerclub, oder?
Ja, weil ich weiß immer nicht so, ich stelle mir dann so vor, das ist ja auch gerne mit so Buffet. Und dann hast du da eben mit deinen Fingern an den Buletten gegrabbelt.
Und die Käse-Sahne-Soße gestippt.
Und die Käse-Sahne-Soße und vielleicht noch so ein bisschen Tzatziki, der ja dann auch so eine Dünstung fabriziert. Und mit den Buletten-Grabbelfingern bist du dann, das muss ich dir jetzt schon kurz noch erzählen, weil ich es letztens in der Doku gesehen habe. Es gibt ja viele Swingerclub-Dokus, wahnsinniges Format,
ja.
Wo es hieß, es gibt so einen, wie hieß das nochmal, Partnertauschraum. PT-Raum, Partner, ja, das stand auch so, ja, da dran. Und dann gehst du da rein und dann bist du da mit deinem Partner und es läuft alles super und ihr habt, warum auch immer, jetzt in diesem Partnertauschraum seid ihr gelandet und dann kommt diese Bulettenkrabbelhand. Und nee. Also
komischerweise, ja, war das gestern Abend noch Thema. Wir waren eingeladen bei Boris Entrup und am Jörg. Und dann ging es darum, Joy Club, wie viele Mitglieder die schon haben. Das geht, glaube ich, jetzt so auf die 6 Millionen zu. Und dann brach es aus Boris raus, dass er sagte, na ey, diese vielen Menschen auf einen Haufen, allein diese Gerüche, die dann entstehen, das geht ja in eine ähnliche Richtung. Ne? Und ich pflichte ihm bei, oh Gott, können wir das Thema nicht zumachen?
Dann, ja, machen wir zu, Atze, weil ich würde sowieso gerne in unser heutiges Thema rein. Ja, denn
ich hatte, das verschiebe ich jetzt aufs nächste Mal, ich hatte was über Wien, über kulinarische Spezialitäten in Wien. Aber das passt absolut jetzt nicht mehr zum Thema. Nächste Woche
widmen wir uns. Außer du kriegst es irgendwie noch in unserem Swingerclub-Buffet untergebracht. So ein bisschen Kaiserschmarrn, nee, oder lecker. Worum geht's?
Kaiserschmarrn geht hier, aber
nee. Dann verrat es nicht. Wir hören noch,
ja, das hören wir nächste Woche. Es geht das um sehr fettige Sachen.
Dramaturgisch.
Ja. Okay, ich frage dich nur noch, um in Vorbereitung auf das Thema dann für nächste Woche. Hast du schon in Wien gespielt mit deinem Programm?
Ja, Globe. Im Globe. Also sehr, das war sehr schön.
Ja.
Muss ich tatsächlich sagen. Okay, aber das werden wir dann besprechen. Ach, mein Gott, Freund,
ich sitze
ein Thema, dass die
zitternd, schwitzend, das hast du geschafft. Ja. Ich gehe gleich auch kalt duschen, das sage ich dir.
Guck.
Das ist übrigens die nächste Formulierung, die sitzen muss, von der Betonung, nach neben krank, wenn man zwischendurch was, wenn man was unterstreichen will. Das sage ich dir.
Und das Dia muss so ein bisschen mit so einem A hinten sein, oder was? Oder
ist
mit so einem
Ja, das war jetzt der mir angeborene Ruhrpott. Wie sagt man? Dialekt. Idiom.
Pass auf, jetzt sage ich Dia.
So, was? Ja, na nämlich bitte. Da war ein Stück Soling
überall
drin.
Überall ist ein Thema ist in aller Munde.
Ja, total.
Und das ist hochpsychologisch.
Wahnsinn.
Es wird als Riesengefahr gehandelt. Es ist eines, was Millionen betrifft, was uns umbringen soll.
Ja.
Und was ich glaube, trotzdem komplett falsch verstanden ist. Und vor allem, was eine zweite Ebene hat, von der ich befürchte, dass wir die mal wieder in unserem Aktionismus, um dieses Riesenproblem, die sogenannte Pandemie in den Griff zu bekommen, dass wir da mal wieder völlig falsche Schritte ergreifen, weil wir die Psychologie dahinter noch gar nicht packen. Also die Rede ist von Einsamkeit.
Einsamkeit.
Ich geb dir mal,
da schreibt NTV,
ich geb dir mal ein paar Sachen rein.
Weil du gerade schon beleuchtest, dass es von allen aufgegriffen wird, teilweise auch absurde Blüten treibt. Headline bei NTV. So schädlich wie 15 Zigaretten. Doppelpunkt. Eine globale Einsamkeitswelle plagt junge Menschen. Und da frage ich dich, wie misst man sowas? So schädlich wie 15 Zigaretten.
Und dann sage ich dir, dazu kommen wir gleich.
Ah, perfekt.
Aber erstmal habe ich hier noch weitere Sachen, die eine ähnliche Kerbe schlagen. ZDF. New York bekommt Einsamkeitsbotschafterin. Ruth Westheimer soll Einsamkeitsepidemie im Bundesstaat entgegenwirken. Wer sich noch erinnert, 2018, die damalige britische Premierministerin Theresa May hat ein Loneliness-Ministerium ins Leben gerufen, um die traurige Realität des modernen Lebens zu verändern. 2021, die japanische Regierung hat auch ein Loneliness-Ministerium ins Leben gerufen, um gegen Hikikimori vorzugehen. Das ist dieser ganz drastische soziale Rückzug, ne, wo Leute zum Teil einfach nur noch in ihrer Wohnung sind und quasi gar nicht mehr rauskommen. Ja. Der US Surgeon General, das ist so eine Art Sanitätsinspekteur, klingt komisch, aber ist so eine Art Leitungsfunktion im öffentlichen Gesundheitswesen in den USA, sagt, wir haben hier ein Riesenthema mit Einsamkeit und wir müssen jetzt Maßnahmen dagegen ergreifen. Die WHO setzt eine Kommission ein gegen Einsamkeit. In Deutschland sind die Zahlen dramatisch hoch. Also überall, wo man hinguckt, brüllt einen das Wort Einsamkeit an. Und ich dachte, also warum macht das was mit mir? Weil ich würde von mir sagen, bin ich einsam? Auf den ersten Blick nicht. Ich habe ganz viele Leute um mich herum, ob das jetzt da im Tourbus mit den Jungs ist oder in der Fünfer-WG oder alle anderen Beziehungen, die ich drumherum haben darf. Ich würde sagen, ich bin gar nicht einsam. Und trotzdem, als ich tiefer in dieses Thema einstieg, ja, und da will ich jetzt schon mal alle einladen, die jetzt vielleicht erstmal denken, auch Einsamkeit, das betrifft mich auch nicht, dass du irgendwie die Oma im Altenheim oder der arme, zurückgezogene Mann, der alkoholabhängig in seiner Wohnung vereinsamt. Nein, nein, ich glaube, dahinter steckt noch viel, viel mehr. Und je tiefer ich da einstieg, desto mehr wurde mir auch klar, boah, was macht eigentlich Einsamkeit alles mit uns?
Ja.
Und wo wirkt das vielleicht auch in meinem Leben an so ganz unerwarteten Stellen? Wie geht's dir, Thema Einsamkeit? Fühlst du dich manchmal einsam oder bist du vielleicht sogar einsam?
Nein, ich fühle mich nicht einsam. Denk natürlich schon seit Tagen drüber nach, weil ja, diese Schlagzeilen sind ja fast erdrückend zurzeit. Und was mich verunsichert bei diesem Thema ist, dass ich es gar nicht so spüre. Ich wäre gar nicht drauf gekommen, wenn ich nicht überall die Schlagzeilen lesen würde. Und das heißt ja, also wenn es wirklich wie eine Epidemie ist und eben so viele Leute betrifft, dann müssen ja auch viele Leute um mich herum einsam sein. Ich versuche jetzt immer schon die Augen und Ohren offen zu halten, wo Menschen einsam sind. Und ja, der zweite Schritt ist natürlich, warum können Sie das nicht ertragen? Warum empfinden Sie das als ja schwere Einschränkungen in Ihrem Leben? Aber die erste Frage, nimmst du um dich herum tatsächlich wahr, dass Menschen einsam sind? Dich selber eingerechnet.
Also pass auf, deswegen für mich ein ganz, ganz spannender Punkt, weil ich glaube, erstmal muss man berücksichtigen, dass man, wenn man sich jetzt in einem bestimmten Kreis bewegt, ne, dann ist man ja Teil dieses Kreises. Das bedeutet, wenn ich jetzt in der Fünfer-WG bin und wir wären ein Kreis und ich sage, ja, ich bin ja Teil dieses Kreises und ich fühle mich da gar nicht einsam,
ja,
dann sind die anderen vielleicht auch als Teil dieses Kreises eben auch nicht einsam. Das ist natürlich auch ein Stück weit schwierig zu fragen, kann ich eigentlich beobachten, ob jemand anders einsam ist?
Ja.
Weil wenn ich auf den treffen würde, vielleicht wäre der dann schon nicht mehr einsam, weil unser Kontakt wäre schon Teil dessen, dass er nicht einsam ist. Ich müsste also sehr random People treffen und müsste die fragen oder müsste sie zufällig vielleicht, ja, ich könnte mir vorstellen, dass zum Beispiel jemand, der in der Agentur für Arbeit arbeitet oder ein Sozialarbeiter, der immer wieder andere Menschen in ihrem Lebensumfeld kennt oder eine Sozialrechtsanwalt, dass da sowas aufkommt.
Ja, oder kennst du Menschen, die auch zu dir sagen, ich fühle mich manchmal so einsam?
Das auf jeden Fall. Das schon, doch. Das schon. Und jetzt, ich habe halt für mich auch dann gedacht, weißt du, es gibt manchmal so Samstage,
ja,
habe ich nichts zu tun. Und ich weiß, das wirst du mir jetzt nicht glauben, aber die gibt's öfter, als du jetzt vielleicht denkst. Und da gibt's auch manchmal noch einen Sonntag. Und dann merke ich so, wenn ich in unserer WG bin, obwohl diese vielen Leute eigentlich immer um mich rum sind, obwohl ich in Münster gut connected bin, dass ich da manchmal denke, jetzt hast du aber so keinen.
Ja.
Und jetzt hast du auch keinen, den du so anrufst oder der jetzt, wo du weißt, der hat jetzt Zeit. Und dann bin ich manchmal so, dass ich auf so einen Samstagmittag plötzlich denke, bist du jetzt einsam? Und da kommt mir das schon wieder so falsch vor, weil ich denke, jemand, der wirklich einsam ist, der darunter richtig leidet, der vielleicht auch komplett sozial isoliert ist, der wird jetzt sagen, boah, ja, du hast gut reden, jetzt bist du mal 2 Stunden einsam oder fühlst dich einsam, ist das überhaupt gerechtfertigt? Und da kam noch eine zweite Beobachtung obendrauf,
ja,
nämlich, dass ich jetzt mit Mitte 30 merke, weißt du, früher in Solingen, wenn es Wochenende war, oder auch schon unter der Woche. Es war völlig klar, ja, dass wir ja alle was zusammen machen.
Ja.
Ne? Da wird die ganze Gang wird angerufen. Laura, Marie, Lisa, Steffi, Nina, Jonathan, Paul, so, also alle, die ganze Truppe, das war so einfach klar, dass man zusammenkommt. Ich könnte jetzt noch viel mehr Namen aufzählen. Und dann sind wir ins Bärenloch gegangen und haben uns mit Silvesterkrachern beschossen. Dann haben wir irgendwie im Ittertal sind wir schwimmen gegangen. Wir sind nachts ins Heidebad eingebrochen. Also all so Sachen, das war völlig, und jetzt ist der Punkt, seitdem ich dann so Mitte 30 bin, merke ich so, das lässt halt nach. Und das glaube ich nicht nur bei mir, sondern dass viele Leute, ja, und das denke ich dann manchmal auch bei noch Älteren, dass so dieses selbstverständlich, dass man Freunde hat und auch einen Freundeskreis, dass das runtergeht. Verdrängt durch Job, durch Kinder,
genau,
durch Verpflichtung, durch Leben.
Genau.
Und da denke ich manchmal, oh, ist das nicht was?
Aber ich glaube, da ist auch der Ansatzpunkt, wo man suchen muss. Du bist in deinem Job, wenn du dann was machst, machst du relativ viel, bist auf Tour, erledigst noch viele Sachen nebenbei, nimmst mit mir hier auf. Dann hast du mal frei, dann bist du in Münster und die anderen haben ja einen anderen Rhythmus. Die sind ja gar nicht auf deine Arbeitswelt eingestellt. Und da kann natürlich Einsamkeit entstehen, dass nicht sofort jemand verfügbar ist. Ist ja klar, weil du gar nicht in deren normalen Leben unterwegs bist. Das kenne ich ja, aber, auch vom Dreh her, ja. Tatsächlich, wenn ich Serie gedreht habe, dann, klar, am Anfang kommen alle noch vorbei, weil es spannend ist, hey, der Kumpel dreht jetzt da jede Woche Serie und so, das gucken wir uns mal an, irgendwann kommt ja gar keiner mehr und irgendwann hast du so einen Rhythmus, dass du am Wochenende wirklich ganz einsam bist. Kommt auch keiner vorbei. Du willst auch gar keinen, natürlich. Erstmal, weil du so kaputt und fertig bist und dich von der Woche erholen musst. Und tatsächlich, da gibt's einsame Momente, muss ich auch sagen. Und, oder nimm die Mutter mit 2, 3 Kindern, die ihren Rhythmus hat, wo alle sagen, ja, du hast doch den ganzen Tag was, aber dass da man aufgrund des Rhythmus auch eben vereinsamen kann.
Ja.
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 Okay, aber genau. Hat dir schon mal jemand gesagt, ich fühle mich oft einsam?
Ja, also ich denke, wo du das sagst, ich habe ja eben sofort gesagt, ja, kann ich jetzt aber jemanden direkt benennen? Vielleicht ist das auch ein Trugschluss in meinem Kopf, weil ich glaube, dass Einsamkeit oft ein ganz stilles Phänomen ist. Selber zu sagen, ich bin einsam, das klingt so wie so eine Kapitulation. Und wenn man jetzt nicht gerade verwitwet ist oder jemand sonst irgendwie gestorben ist und man sagt ja, oder man ist in eine neue Stadt gezogen und kennt da jetzt noch keinen, zuzugeben, dass man einsam ist, ich glaube, das ist ein ganz schwerer Schritt und deswegen ist es vielleicht, habe ich das gerade in meinem Kopf vermischt und würde sagen, mir fallen doch auch Leute ein, wenn ich jetzt nochmal weiter darüber nachdenke, anders als ich es am Anfang gesagt habe, wo ich sagen würde, jo, die sind vielleicht einsam,
ja,
aber haben die mir das schon mal wirklich gesagt? Also ich denke so an Leute, die mir eher so, die eben nicht in meinem Kreis sind, sondern die diesen Kreis manchmal so touchieren, ne? Das ist dann jemand, den ich irgendwie von der Arbeit her kenne, der zwischendurch mal vorbeikommt und wo ich so denke, boah, hast du eigentlich wen? Dann gab es auch in meiner Familie Leute, wo ich so dachte, die haben gar keinen.
Ja, und selbst
keinen. Sieht man so selten.
Wenn man offensichtlich jemanden hat. Einsam. Wir hatten doch hier schon mal die Folge Gemeinsam einsam.
Ja.
Auch dazu gibt es Zitate und sagt, wenn du Einsamkeit nicht ertragen kannst, dann heirate nicht.
Ja.
Ja, aber das musste ja jetzt am Anfang hier besprochen werden.
Unbedingt.
Um Einsamkeit zu verstehen.
Unbedingt. Und ich würde jetzt gerne weiter rein, weil diese Überschriften, ne, wir leben in einer Einsamkeitspandemie. Ich glaube, jeder, der mal reinfühlt und wenn man jetzt von sich selber sagt, ich bin einsam, der wird den Schmerz dessen kennen. Jeder, der das bei anderen schon mal beobachtet hat, wird das auch nachvollziehen. Ist es denn jetzt aber wirklich so, dass wir immer mehr Einsamkeit haben? Und was macht das mit uns? Kevin Dixon, der ist Kolumnist bei Big Think und der hat einen Artikel mit ganz vielen Quellen und ich finde auch mit einer schönen Argumentationslinie geschrieben, wo der sagt, Vorsicht, Vorsicht, ja, Vorsicht. Ja. Also, erstmal, um das auch nochmal klarzustellen, wir haben mittlerweile wirklich viel Forschung, die zeigt, dass so eine chronische Einsamkeit, also wenn das wirklich länger dauert, dass das mit einer Reihe von Gesundheitsproblemen einhergeht. Also es gibt da Untersuchungen, die zeigen, dass Menschen, die einsam sind, dass es da eine erhöhte Wahrscheinlichkeit gibt für einen Herzinfarkt, für Diabetes, für Demenz. Also ich könnte ganz viele solcher klassischen Krankheitsbilder aufzählen. Das ist jetzt eine Frage. Wir können ja nicht sagen, ey, wir machen ein paar Leute einsam, ne, und lassen die dann im Vergleich zu einer Kontrollgruppe, gucken wir mal, ob die früher sterben oder nicht. Wir haben aber, da kommen jetzt seine 15 Zigaretten ins Spiel. Ja,
wollte ich gerade sagen.
Wir könnten natürlich,
andere
wir
haben natürlich da weniger ausrechnen,
genau. Wir könnten natürlich ausrechnen, wie hoch die Wahrscheinlichkeit ist, von 15 Zigaretten früher zu sterben. Und dann gab es 2015 eine Meta-Analyse, die gesagt hat, ey, das Risiko, ne, früher zu sterben oder Gesundheitsprobleme zu bekommen, durch Einsamkeit, das ist genauso hoch wie durch Übergewicht beziehungsweise 15 Zigaretten am Tag rauchen. Also John Cacioppo, das ist so einer der Starforscher hier auf dem Gebiet, der sagt das mit vielen anderen ganz klar, Einsamkeit, auch wenn wir da eigentlich nur korrelative Daten haben, so mein Stand, ist tödlich. Ist tödlich
also, und da ist ein Riesenproblem für uns. Die entsprechenden Studien zu.
Ja, wie gesagt, wir können nicht sagen, wir machen die einen einsam und die anderen nicht und gucken mal, wer früher stirbt. Aber es gibt so Langzeitstudien, es gibt so prospektive Studien, wo ich sage, ich nehme 1000 Leute und guck mal, wie die so durchs Leben kommen. Und da findest du halt eben schon, dass es ein deutlich erhöhtes Risiko, früher zu sterben gibt, wenn du einsam bist.
Man schaut ja wahrscheinlich dann auch bei entsprechenden Leuten, ne? Bei Menschen, die schon lange alleine leben oder bei Menschen, die eben sehr viel unter Gesellschaft sind.
Genau, oder noch besser, man nimmt 1000 Personen und sagt, wir würden dich gerne jetzt jedes Jahr einmal fragen, ne, wie läuft's so bei dir? Und dann gucken wir uns nach 10 Jahren an, die irgendwann gesagt haben, ey, ich werde immer einsamer, ja, sterben die früher.
Verstanden.
Jetzt ist nur ein Punkt dabei ganz wichtig. Es könnte ja sein, dass die Leute, die dann irgendwie früher sterben, zum Beispiel eine Krankheit bekommen, wir hatten das hier letztens in der Folge, emotionale Seitenlage,
ja,
wo wir gesagt haben, dass zum Beispiel, wenn ich jetzt psychische Probleme habe, oft so ein Teufelskreis von sozialer Isolation entsteht. Ne, es könnte ja sein, dass wenn du jetzt krank wirst, ja, dass du dann einsamer wirst, und dann ist es nicht die Einsamkeit, die dich krank macht, sondern die Krankheit macht dich einsam. Und das können wir eben nicht sicher ausschließen. Wir können es mit riesigen Daten setzen, wir können es mit sehr langen prospektiven Studien versuchen. So, grundsätzlich aber, dass es Zusammenhänge gibt zwischen Einsamkeit und wirklich heftigen gesundheitlichen Einschränkungen, dafür haben wir eine breite Datenlage. Und jetzt haben wir so viel drüber gesprochen, vielleicht müssen wir einmal einsortieren. Aus psychologischer Sicht,
unbedingt,
was ist das eigentlich, Einsamkeit?
Ja.
Und da finde ich einen Punkt sehr, sehr schön, wenn wir uns klar machen, Einsamkeit ist die Diskrepanz zwischen den sozialen Kontakten, den Beziehungen, die du tatsächlich hast und dem, was du dir da wünschst.
Ja? Okay, das müssen wir, glaube ich, herausstellen auch. Das ist, glaube ich, für den weiteren Verlauf auch sehr wichtig, dass man das eben versteht. Sag's nochmal. Ist die Diskrepanz zwischen?
Einsamkeit ist die Diskrepanz zwischen den Beziehungen, die du dir vorstellst, die du dir wünschst, mhm, den sozialen Kontakten und denen, die du tatsächlich hast.
Das heißt, wenn du dir das gar nicht so vorstellst oder die Einsamkeit für dich als Ideal hast, dann leidest du eben auch nicht.
Ja, genau. Beziehungsweise, da müssen wir gleich noch eine Differenzierung machen, aber da machst du einen ganz spannenden Punkt auf, komme ich gleich nochmal drauf zurück, ja, wenn wir unterscheiden, was ist eigentlich Einsamkeit,
ja,
versus Alleinsein. So, gleich fühlen wir weiter, jetzt kurz Werbung.
So, jetzt kommt natürlich ein Werbepartner, da sagen alle, da ist er ja wieder und natürlich mit einem ganz besonderen Vergnügen. Die Koro-Drogerie. Ja, ja. Online geht's ab.
Richtig, steht aber auch, glaube ich, bei uns beiden nicht nur in der Küche, ich habe es quasi am Gürtel. Das Chili-Olivenöl von Koro, das musst du wie so ein Colt dabei haben, weil es schmeckt einfach zu allem. Ist unfassbar geil, wenn du eine Soße machst und so ein, nicht zu viel übrigens, ja, weil das hat wirklich eine geile Schärfe, aber so ein paar, ich sag mal, so ein Teelöffel in so eine Bollo rein, das wird so viel geiler. Und ich habe das letztens mal sogar im Salat probiert, da musst du noch ein bisschen weniger nehmen. Leute, wenn ihr bei Koro shoppen wollt, Atze und ich haben was für euch rausgeschlagen, es lohnt sich.
Ja, auf jeden Fall. Wo du gerade gesagt hast, habe ich am Gürtel. Ich habe tatsächlich das Dattelsirup am Gürtel. Also
ich weiß gar nicht, wie sein. Ich so eine Pumpgun,
was noch du so ein Kleinkeul machen soll. Ja, ja, also der Code ist fühlen mit Ü, fühlen und dann kriegt ihr 5% Rabatt bei Koro Drogerie. Mann, 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 ist das gut. Das war die Werbung.
Erstmal aber ist Einsamkeit also das Gefühl, dass die guten sozialen Kontakte in meinem Leben fehlen. Ja, dass ich also ein Beziehungsdefizit habe.
Ja.
Ja, bezogen auf freundschaftliche, vielleicht auch romantisch-sexuelle, familiäre, nachbarschaftliche, soziale Beziehungen. Und das Interessante ist, das finde ich immer ganz schön, wenn man das mal so ein bisschen aufmacht, dass in der Psychologie auch ganz verschiedene Formen von Einsamkeit unterschieden werden. Zum Beispiel eine emotionale Einsamkeit. Das hast du gerade schon in der Liebesbeziehung angesprochen.
Ja.
Bin ich gemeinsam einsam, ne? Also fehlen mir jetzt erfüllende, enge, vielleicht auch wirklich tief emotionale Beziehungen einer Liebespartnerin. Dann gibt's auch sowas wie eine soziale Einsamkeit. Habe ich ein Netzwerk an Freundinnen und Bekannten, die für mich da sind, wo ich mich eingebunden fühle?
Ja, ja.
Und es kann auch sowas wie eine kollektive Einsamkeit geben, wenn ich so das Gefühl habe, mir fehlt die Zugehörigkeit zu einer größeren Gruppe.
Ja.
Da sitze ich vielleicht in Deutschland und habe das Gefühl, ich bin hier aber nicht Teil dieses größeren Kollektivs, werde irgendwie ausgegrenzt.
Genau, wollte ich gerade sagen, inklusive kulturelle Ausgrenzung, ja. Mhm, verstanden.
Genau. Und es wird jetzt so, je nach Theorie, da ganz unterschiedliches Leid auch betont. Ne? Also einmal in der Sozialpsychologie vielleicht so dieses Bedürfnis nach Intimität und Gesellschaft, das nicht erfüllt ist. Mhm. In der kognitiven Psychologie, so ganz kann man es nicht trennen, aber wenn man jetzt verschiedene Perspektiven mal haben möchte, um es zu greifen, da wäre es dann vielleicht eher so dieses unangenehme und vielleicht auch die beunruhigende Erfahrung dieser Diskrepanz. Also ich wünsche mir eigentlich, dass da mehr Kontakte wären, sie sind aber nicht da. Und dann gibt es auch so humanistische Sichtweisen, wo es zum Beispiel beschrieben wird, dass dieses unvermeidlich Schmerzhafte des menschlichen Daseins plötzlich in der Einsamkeit besonders hervortritt. Und ich dann merke, das tut richtig weh. Es gibt aber auch, und das muss man jetzt hier natürlich in der Psychologie wieder unterstreichen, den Versuch, Einsamkeit zu messen. Zum Beispiel mit der UCLA Loneliness Scale. Und die habe ich mal mitgebracht für dich. Da kann ich dir ein paar Fragen mal...
Das ist erstaunlich.
Ich habe da hier dir immer etwas draus stellen. Ja. Genau. Also, wie oft hast du das Gefühl, dass da niemand da ist, an den du dich wenden kannst? Mhm. Nie, selten, manchmal, immer. Wie oft fühlst du dich als Teil einer Gruppe? Wie oft fühlst du dich als Teil einer Gruppe von Freunden? Wie oft hast du das Gefühl, dass du so im Vibe mit anderen Menschen um dich herum bist? Also das sind so die Arten von Fragen. Und wenn ich dir davon jetzt eine ganze Reihe stelle und du sagst eher so immer wieder, nee, eigentlich nie oder sehr selten nur,
ja, ja,
dann hättest du halt in dieser Skala einen hohen Einsamkeitswert.
Ja. Und wenn du mich jetzt fragen würdest, wahrscheinlich würde ich immer antworten, so, ich fühle mich nie einsam. Ist das ein Normalfall oder gibt es so Mittelwerte?
Ja.
Wenn wir von einer Einsamkeitsepidemie sprechen, dann muss es ja Werte geben, wie viele Menschen sich wirklich einsam fühlen, oder?
Ja, und genau dafür ist dieser Fragebogen eben so spannend, weil der Autor von dem Big Think-Artikel, der sagt jetzt weiter, wir haben hier keine Epidemie. Auch wenn wir, zum Beispiel in Deutschland, kommen wir gleich zu, hohe Zahlen haben oder in den USA hohe Zahlen von Menschen, die in solchen Fragebögen sagen, boah, ich fühle mich echt oft und immer wieder einsam, sagt er, Vorsicht, damit wir jetzt von einer Epidemie sprechen könnten, müssten die Zahlen ja total explodiert sein. Die müssten in kurzer Zeit stark gestiegen sein, so wie damals die Corona-Zahlen. Genau. Ne? Aber das, sagt er, findet er nicht. So, erstmal sagt er dann, und das finde ich auch ganz schön, wie kann man es denn jetzt wirklich genau messen? Klar, wir haben diesen Fragebogen, was aber auch oft rangezogen wird, ist zum Beispiel, leben Menschen alleine? Ne? Also, dass die Zahl an Single-Haushalten immer weiter steigt, da könnte man jetzt erstmal denken, das ist ja ein Zeichen für Einsamkeit. Aber Esteban Ortiz Ospina, das ist jemand, der für Our World in Data arbeitet, der sagt, Vorsicht, in Dänemark oder in der Schweiz, zwei Länder, wo die Leute ziemlich wenig Einsamkeit berichten, wie mit so einem Fragebogen von eben, da ist es ganz normal, dass Leute alleine leben. So, und weiter geht's dann so, dass man halt eben sagen muss, ja, wir haben zwar einen Zusammenhang zwischen Einsamkeit und sozialer Isolation, aber gerade auf dem persönlichen Level ist dieser Zusammenhang nicht so besonders stark. Das gleiche gilt für Freundesgruppen. Ja, wenn ich ein großes Netzwerk habe, einen großen Freundeskreis, dann ist das zwar mit weniger Einsamkeit assoziiert, aber dieser Effekt ist relativ gering.
Ja.
So, jetzt gibt's da noch viel, viel mehr. Zum Beispiel auch Untersuchungen, die finden, dass selbst wenn ich große soziale Netzwerke habe, gerade junge Menschen, die das oft berichten, ich habe ja eben auch gesagt, als ich jung war, hatte ich so einen riesigen Freundeskreis, mit dem ich auch viel gemacht habe. Gerade junge Menschen sagen dann trotzdem oft, ich bin aber deutlich öfter einsam als Leute so im mittleren Alter.
Ja, so. Was mir da sofort vor die Füße fällt, ist, dass es vielleicht genau dieser Umschalt, diese Umschaltphase im Leben ist. So wie bei dir, alle in deinem Umfeld oder viele in deinem Umfeld sind ja auch beruflich erfolgreich. Und die Jugend ist da irgendwann auch definitiv zu Ende und man schaltet so in so ein Erwachsenenleben um und eben auch Berufstätigkeitsleben. Denkst du nicht, dass das so eine wirklich eine Phase der Neuorientierung ist?
Ja, ich dachte eher, und das fand ich so interessant, also ja, bin ich total bei dir, aber ich dachte so, wenn ich jetzt ein junger Mensch bin, dann habe ich viele Freunde um mich herum.
Genau.
Aber vielleicht bin ich auch noch nicht so ganz klar, was macht mich aus?
Ja.
Wo will ich hin? Ich habe vielleicht ganz viele innere Themen, die schambehaftet sind, die ich an mir noch nicht verstanden habe, wo ich denke, boah, das denkst du, das fühlst du, wie kann das sein? Andere sind doch da bestimmt ganz anders. Und dann, dass ich mich dann, obwohl andere um mich herum sind, einsamer fühle.
Ja, ja.
So, und ich, vielleicht machen wir diesen Punkt noch einmal kurz zu Ende, weil das finde ich noch ganz wichtig. Es gab eine APA-Untersuchung, American Psychological Association, die sagt ja, eigentlich nimmt die Einsamkeit mit dem Alter ab, ja, bis man ungefähr 70 ist, dann geht sie nochmal hoch, weil man jetzt natürlich da im Altenheim im Zweifel auch gesundheitlich eingeschränkt sitzt und dann hat man eben keinen mehr von mir aus. Aber ganz wichtig war, dass in dieser Studie von den Forschenden keine Hinweise darauf gefunden wurden, das ist leider oft Amerika, dass in Amerika die Leute heute einsamer wären als in vorherigen Generationen. Und dieser Autor zitiert dann weiter Berichte, die ganz Ähnliches finden. Also sagt er am Ende, Vorsicht, dass wir jetzt hier von einer Einsamkeitsepidemie sprechen, ja, ja, mit einem plötzlichen Ausbruch und jetzt ist es alles ganz anders auf dieser Welt. Das geht ihm zu weit. Und vor allem geht es ihm zu weit, was wir dann daraus machen. Weil wenn wir da jetzt eine Epidemie haben, dann müssen wir ja sofort ran und das lösen. Und wenn da so viele Leute einsam und alleine sitzen, ja, dann müssen wir ja wahrscheinlich jetzt dafür sorgen, dass die zusammenkommen, dass du plötzlich mehr Sozialkontakte hast. Und das sieht er kritisch. Warum das kritisch sein könnte, da habe ich eine Studie gefunden, die fand ich unglaublich spannend. Erstmal möchte ich aber diesem Artikel von dem Mann doch etwas entgegenhalten, denn wenn man sich die Zahlen in Deutschland anguckt,
ja,
dass Deutschland ist nicht alleine, gibt es auch eine andere Sicht, nämlich, dass wir hier seit einigen Jahren sehen, auch wenn es mal wieder abnahm, aber gerade in Richtung Pandemie, dass immer mehr Leute sagen, dass sie einsam sind,
ja,
und dass sie auch richtig einsam sind. Ne? So 2013 bis 2017 waren das so um die 10%. 2019 dann 10,8%, 2020 waren es dann 26,6%. Die sagen, dass sie sich mehrmals pro Woche oder sogar täglich einsam fühlen.
Wo sagen die das?
Am höchsten, ja, im sozioökonomischen Panel.
Ah, okay, gut.
Das ist eine riesige, riesige Untersuchung, hatten wir schon öfter, die immer wieder tausende Menschen in Deutschland befragt. 2021 haben dann 42% der in Deutschland lebenden Menschen gesagt, dass sie sich einsam fühlen. Und das sind einfach Zahlen, wo ich jetzt nicht sagen kann, boah, das ist ja zu vernachlässigen. Und hier muss ich auch sagen, guck mal, das ist doch ein krasser Anstieg. Wir kamen irgendwie von 10% und dann sind wir Richtung Pandemie oder kurz danach bei 42%. Ob das jetzt wieder runtergeht, weil die Pandemie überstanden ist, also Corona voll in den Hintergrund tritt, das müssen wir dann sehen. Ich fand nur grundsätzlich erstmal ganz wichtig, bevor wir jetzt einfach sagen, es gibt viel mehr Einsamkeit und es ist überall auf der Welt explodiert und wir müssen jetzt irgendwie ganz krass und anders damit umgehen, dass ich glaube, dass wir erstmal verstehen müssen, was macht denn Einsamkeit mit uns und was ist sie denn wirklich? Und dass wir vielleicht auch erstmal anerkennen, weil Epidemie, das klingt ja so, wie als wäre Einsamkeit jetzt dasselbe wie Corona. 15 Zigaretten am Tag, früher sterben, tödlich. Das macht das alles so negativ. Ich glaube, wenn wir das den Leuten als Message mitgeben, dann entsteht vielleicht sogar eine Angst, eine Furcht vor Einsamkeit. Und auf der politischen Ebene entsteht so ein Reaktionismus. Was können wir jetzt tun, um die Epidemie der Einsamkeit zu besiegen? Ja. Irgendein Ministerium ins Leben rufen? Uff, denn Einsamkeit ist ja nicht immer automatisch etwas Schlechtes.
Wir haben jetzt hier, es gibt so viele positive Aussagen zum Thema Einsamkeit, das ist ja Wahnsinn.
Ja, und wir haben jetzt hier so viele negative Gefühle schon beleuchtet und die Einsamkeit ist sicherlich eines davon. Wir leben zwar heute in einer ganz anderen Welt, als das unsere Vorfahren taten, aber ich glaube, so diese körperliche Komponente von Einsamkeit, wenn wir uns vorstellen, Herz-Kreislauf, Reaktionen gibt's da und dass uns das im Zweifel sogar krank macht. Also dass das was mit unserem Körper auch macht.
Ja, aber dafür müssen wir noch mal ganz klar definieren, wie Einsamkeit, warum Einsamkeit überhaupt als so negativ empfunden wird.
Moment. Okay. Also
kann ja auch sagen so, ach, ich habe meine Ruhe, schön.
Okay, eine Sache ist noch ganz wichtig. Wir müssen klar sagen, der Mensch ist ein soziales Wesen. Das heißt, dass du da komplett alleine auf deiner einsamen Insel hockst und sagst, Mensch, ist das super.
Ja, genau.
Oder in der Großstadt sitzt, umgeben von 10 Millionen und sagst, ich brauche überhaupt keine Sozialkontakte. Das wird auf einen so kleinen Bruchteil der Menschen zutreffen.
Ja, das ist,
fast schon sagen würde, ist egal.
Das ist interessant.
Die allermeisten von uns wollen und brauchen soziale Kontakte. Das ist das, was unsere Spezies ausmacht, was uns erfolgreich gemacht hat. Und deswegen ist Einsamkeit ein Gefühl, was sehr unangenehm ist. Ja, was wir eigentlich nicht lange ertragen können. Und das ist ein ganz wichtiger Punkt, dass wir dann nicht sagen, die Einsamkeit als Gefühl ist grundsätzlich was Schlechtes, sondern dass wir eher die Leute ermuntern. Und das wäre für mich auch so ein Punkt, wo ich mir vorstellen könnte, vielleicht gehen die Zahlen deswegen so hoch, dass nicht tatsächlich viel mehr Leute einsam sind, sondern dass zum Glück Leute anfangen, mal hinzufühlen.
Richtig, richtig.
Und ehrlicher auch zu sich selbst zu sein und solche Fragebögen vielleicht auch ehrlicher zu beantworten und zu sagen, naja, wenn ich mal wirklich tiefer gucke, wie viele gute Kontakte sind denn da, weiß ich nicht. Weil wie viele Leute werden vielleicht vor 20 Jahren noch in Beziehungen gesessen haben, die eigentlich totaler Mist waren, wo du wirklich sagen kannst, gemeinsam einsam.
Ja.
aber die in so einem Fragebogen sich selber niemals eingestanden hätten, jo, wenn ich mal wirklich hinfühle, dann fehlen mir da die guten Kontakte. Und damit will ich jetzt nicht sagen, dass sich nichts verändert hat und will nicht kleinreden, dass vielleicht tatsächlich heute mehr Leute einsam sind. Ich bin nur auf der Suche nach, was macht das mit uns? Wie gucken wir auf Einsamkeit und was ist die Wahrheit dahinter? Und ich glaube, ein ganz, ganz wichtiger Punkt ist eben erstmal zu verstehen, Einsamkeit, ein negatives Gefühl mit dem Ziel, den Menschen als soziales Wesen wieder mit anderen in Verbindung zu bringen, weil das für uns ganz wichtig ist. Deswegen, Punkt Nummer eins, Einsamkeit ist nicht einfach was Schlechtes. Punkt Nummer zwei, dass die Zahlen so hoch gehen. Vielleicht liegt das daran, dass Menschen zum Glück anfangen, das ein bisschen zu verstehen, auch wenn ich glaube, wir müssen noch einen weiten Weg gehen, bis wir unsere negativen Gefühle als etwas Sinnvolles erachten.
Ja, jetzt sind wir doch aber
und dann ehrliche Antworten.
Wir sind jetzt bei der Essenz. Ja. Wir können ja nicht über Einsamkeit und das Leiden unter Einsamkeit sprechen, ohne jetzt wirklich dahin vorzudringen, was macht das denn so unangenehm? So, wenn man wirklich mal einsam ist, fangen wir erstmal mit dem Alleinsein an, nicht zu verwechseln mit Einsamkeit.
Danke. Können wir das einmal kurz machen? Können wir einmal kurz unterscheiden,
ja,
dass Einsamkeit nicht das gleiche ist wie Alleinsein.
Ja.
Wir haben eben gesagt, Einsamkeit ist das Gefühl, dass gute soziale Kontakte fehlen. Da ist eine Diskrepanz zwischen dem, was ich mir wünsche an Kontakt zu anderen und zwischen dem, was ich tatsächlich habe. Einsamkeit, ein Gefühl. Alleinsein ist für mich ein Fakt. Alleinsein bedeutet, dass keine anderen da sind.
Ja, aber
ich kann einsam
dich auch
sein,
nicht,
während 30 andere Schülerinnen mit mir im Klassenraum sitzen.
Ja.
Und ich kann mich dann total einsam fühlen, obwohl ich in dem Moment nicht allein bin. Ich kann total alleine auf einer einsamen Insel hocken seit 5 Tagen und das Gefühl haben, ich bin kein bisschen einsam, weil ich habe noch nie so viel über meine Freundschaften und Liebesbeziehungen nachgedacht.
Da ist der Kern.
Alleine auf dieser Insel.
Da ist der Kern. Wenn du es schaffst, dich mit dir selbst zu konfrontieren und das eben nicht als negativ empfindest, die Konfrontation mit dir selbst. Proust hat mal gesagt, Einsamkeit hat den großen Vorteil, dass man die Flucht vor sich selbst einstellt. Und da liegt es. Oder Werner Schneider hat sogar mal gesagt, Einsamkeit ist die Belästigung durch sich selbst. Und das klingt jetzt lustig, aber da steckt es natürlich. Wenn du, und das ist ja nun mal manchmal schmerzhaft, mit sich selbst konfrontiert zu sein. Weil auch alle Menschen von außen, die einen vielleicht nerven oder mit denen man nicht so viel zu tun haben möchte oder die unangenehme Fragen stellen, der größte Nerver kannst du ja selbst sein oder bist du ja oft selbst, gerade wenn du einsam bist. Dann hast du nämlich keine Chance mehr, dir selbst auszuweichen.
Sind wir uns denn erstmal einig, dass Einsamkeit und Alleinsein was unterschiedlich ist, weil ich hatte gerade das Gefühl, du hast die Begriffe schon doch noch synonym benutzt, weil Zitat und auch das, was du gerade gesagt hast, wenn du einsam bist, hast du keine Chance, mir dir selber auszuweichen, das wäre für mich eher etwas, was ich als Alleinsein verbuchen würde.
Daraus resultiert es ja. Das heißt, wenn du mit dir selbst allein sein kannst und dich deinen Fragen stellen kannst, dich mit dir selbst konfrontieren kannst, die Belästigung durch dich selbst ertragen kannst, bist du vielleicht nicht einsam, da bist du allein mit dir. Wenn du dich einsam fühlst, ist vielleicht diese Konfrontation mit dir selbst ein Problem, eine Belastung. Und ich finde, da ist genau die Trennwand auch zwischen Alleinsein und Einsamsein.
Okay, das würde ich anders sehen, ehrlich gesagt, weil ich hatte das Gefühl, also mal wieder ganz aus dem Alltag beschrieben. Mhm. Ich habe so den Eindruck, immer wenn ich Momente habe, wo ich wirklich mal alleine bin. Und das wäre so ein Samstag in Münster.
Ja.
Oder wenn du auf dem Klo hockst, ne? Und keiner ist da, um Guess My Fahrt zu spielen. Dann hast du immer diese Verfügbarkeit von anderen, indem du Handy rausholst und dann guckst du mal, was kam denn so bei WhatsApp rein, was geht denn gerade bei Insta ab, dann liest du vielleicht noch irgendeinen Artikel und hast du das Gefühl, du bist wieder mit der ganzen Welt verbunden.
Ja, ja.
Und mein Eindruck ist, dass wir das in unserem Kopf oft vermischen. Wir besudeln uns mit nicht allein sein und merken dabei gar nicht, ob wir in Wirklichkeit darunter liegend einsam sind oder nicht. Also diese permanente Verfügbarkeit von anderen, ich glaube, das hat uns das Alleinsein kaputt gemacht. Und ich würde deswegen ganz dringend nochmal unterscheiden. Alleinsein ist etwas, wo wir mittlerweile auch ganz schön viel Forschung haben, die zeigt, und übrigens auch Therapieansätze, hey, das kann total was Gutes sein.
Ja.
Wenn du das nämlich, was du gerade beschrieben hast, wenn du das nämlich schaffst, mit dir alleine zu sein, ist das eigentlich ein gutes Zeichen. Und da kann ich jetzt Hermann Hesse zitieren, nur im Alleinsein können wir uns selber finden.
Ja.
Alleinsein ist Nicht-Einsamkeit. Sie ist das größte Abenteuer. Und ich glaube, dieses, ja, ich schaffe das, allein zu sein, das ist eben was ganz anderes als, bin ich einsam oder nicht? Und bin ich einsam oder nicht, wäre für mich die negative Emotion ein Warnsignal wie Schmerz, ja, oder Angst. Und da muss ich jetzt reagieren und dann will ich in diesem Einsamkeitsgefühl auch nicht jetzt was Positives suchen, außer dass es mich warnt. Also ich will nicht, dass ich sage, hey, toll, dass du einsam bist, das ist jetzt mal ein Moment für Selbstreflexion. Nein, Alleinsein wäre dieser Moment.
Genau.
Einsam ist ein Warnsignal, hier stimmt was nicht, dir fehlen soziale Kontakte, genau, du bist aber genau. Ein soziales Wesen. Okay, also da sind wir uns einig.
Da sind wir uns einig. Da kommt aber auch die Selbstbestimmtheit um die Ecke. Solange du selbstbestimmt allein bist, ist es wahrscheinlich Alleinsein. Wenn dir dieses Gefühl abhanden kommt, dann schlägt es in Einsamkeit um.
Ja,
so hat's unser, wir sind ja beide Daniel Schreiber Ultras. So hat's Daniel Schreiber in seinem Buch Allein, das ich auch hier nochmal empfehlen möchte, geschrieben. Genau dieser Moment, wo die Selbstbestimmtheit umschlägt in
super.
Eine Fremdbestimmtheit. Da beginnt, glaube ich, die Einsamkeit.
Super. Und das passt jetzt zu der Studie, die ich eben schon angekündigt habe, weil wenn wir uns jetzt fragen, wie gehen wir damit um, dass viele Menschen, das ist ja erstmal Fakt, viele Menschen sagen in Deutschland, ich bin einsam. Und wie gehen wir damit um, wenn wir vielleicht für uns selber auch merken, boah, ja, habe ich vielleicht zu lange eine tiefere Einsamkeit in mir irgendwie überlagert mit nicht allein sein, mit Ablenkung, ja. Mit Party ja. Und Alkohol ja. Und such dir sonst noch was ja. Aus. Ja. Und diese Studie, die hat jetzt Folgendes gemacht. Also, sie ist von Olga Stavrova und Donning Ren von der Tilburg University in den Niederlanden. Und die hat den Titel Alone in a Crowd. Alleine in einer Menge.
Ja.
Erschien im Journal of Happiness Studies und zwar im Mai 2023. Da wird man jetzt in der Tageszeitung sagen, das ist ja schon alt. In der Forschung ist das brandaktuell. Was haben die versucht? Die wollten zwei Theorien zum Thema Einsamkeit klären. Und zwar einmal, und das ist jetzt das Schöne, weil das das mit dem Alleinsein verbindet, was wir gerade besprochen haben, einmal einen sogenannten Puffereffekt. Das ist die Theorie Nummer eins. Nämlich, hey, Einsamkeit macht dich fertig. Einsamkeit untergräbt dein Wohlbefinden. Einsamkeit kann vielleicht sogar deine Gesundheit angreifen. Wenn jetzt andere da sind, also wenn du in Gesellschaft anderer bist, obwohl du dich einsam fühlst, dann könnte das diesen Effekt abpuffern. Ja, es könnte also gut sein, wenn du dich einsam fühlst und dann die Gesellschaft von anderen aufsuchst. Mhm. Während die zweite Theorie ist, das ist jetzt die Gegensicht,
ja.
Dass dieses, ich fühle mich einsam und das untergräbt mein Wohlbefinden, das lässt es mir schlecht gehen, das könnte in der Gesellschaft anderer sogar noch stärker werden.
Ja, ja.
Und da
ja.
Denkt man jetzt erstmal, hä, wieso das denn?
Ja.
Wir haben eine Epidemie an Einsamkeit, da brauchen wir erstmal ein Loneliness-Ministerium, da müssen wir gucken, dass sich die Leute ja, vielleicht ja. In so Gruppen, die müssen sich öfter treffen. Wie wäre es mit einer App, die wir entwickeln, dass man sagt, hey, Leon ist so einsam, da brauchen wir jetzt eine App und dann kann ja, der mal darüber genau. Neue Leute in Münster kennenlernen.
Gibt's doch bestimmt
so, das schon. Ist ja vielleicht ja. Erstmal der Impuls. Gibt's bestimmt schon. Gibt's ja die ganzen Dating-Apps oder dein Joy-Club. Der Punkt ist jetzt, warum sollte dieser negative Effekt der Einsamkeit, warum sollte der vielleicht sogar stärker werden, wenn ich unter andere gehe? Naja, erster Punkt, so überlegen sich das die Forschenden, das fand ich total interessant. Vielleicht gibt's in dir einen unerfüllten Wunsch nach sozialem Rückzug. Also Einsamkeit könnte ja dazu beitragen, dass die... Ja, das ist die soziale Welt und das Verhalten anderer.
Schreibe ich mir hier gerade auf. Unerfüllter Wunsch nach Rückzug.
Mhm. Ja, also Einsamkeit könnte ja dazu führen, dass die soziale Welt und vielleicht auch die anderen als potenzielle Bedrohung wahrgenommen werden. So.
Ja.
Also wenn ich jetzt kurz mal ausgegrenzt werde, ne, und Leute mich, weil ich mich schlecht verhalten habe, weil ich mich für irgendwas schäme, weil ich das Gefühl habe, boah, ich passe hier nicht in die Gruppe. Wenn ich sowas erlebt habe, dann haben Menschen oft den Wunsch, erstmal alleine zu sein. Wenn ich jetzt so eine chronische Einsamkeit habe, und wirklich keine Begeisterung mehr habe für soziale Kontakte oder so das Gefühl habe, boah, da gibt's richtige Rückzugstendenzen in mir, naja, dann könnte es ja sein, dass wenn ich jetzt einsam bin, die Anwesenheit anderer für mich etwas ist, was mich total belastet, was mir erstmal super schwer fällt.
Ja.
Und was
ja.
Dieses unangenehme Gefühl der Einsamkeit noch verstärkt, ja. Ich bin also im Prinzip so ein bisschen... Ich bin in meinem Kokon und ich bin abgekapselt vom Rest und jetzt wieder andere zu treffen, das wäre so ein bisschen wie, als würdest du ungeduscht in Jogginghose mit ungemachten Haaren auf so einer Party auftauchen und plötzlich, wow, fühlst du dich dann noch mal schlechter.
Ja, ja.
Ja? Also Das heißt, vielleicht habe ich eigentlich den Wunsch tief in mir drin, ich bin einsam und ich weiß nicht, wie ich mit anderen connecten kann und ich weiß nicht, wie ich mit denen umgehen soll. Eigentlich will ich mich zurückziehen und tatsächlich auch alleine sein. Wenn ich jetzt in die Gesellschaft von anderen komme, wird mein Einsamkeitsgefühl und auch der negative Effekt davon vielleicht sogar eher stärker.
Ja, okay.
Und der zweite Punkt war, dass es eine geringere Qualität von diesen Kontakten dann gibt, wenn ich mich einsam fühle. Also wenn ich jetzt tatsächlich total einsam bin und dann, naja, vielleicht sowas habe wie Zynismus in mir drin, auch Misstrauen, vielleicht erwarte, dass ich abgelehnt werde, dass ich verraten werde, dass sich sowas dann negativ darauf auswirkt, wenn ich andere Menschen treffe, ja, und dann plötzlich das Gefühl habe, boah, das macht mir Angst und ich erwarte jetzt, dass die mich alle ablehnen und dass die mich fertig machen, dass dann der Kontakt zu anderen, jemandem, der sich wirklich einsam fühlt, eigentlich nicht hilft. Ich finde, das kann man sich vorstellen.
Ja, kann man sich.
Und jetzt kommt der Punkt.
Ja.
Ja, sag ruhig.
Ich wollte dich dann noch bestärken. Das kann man sich richtig gut vorstellen, wie sowas dann abläuft. Finde ich sehr interessant, wie du das schilderst.
3035 Personen wurden jetzt hier einbezogen. Man hat 3 Studien gemacht. Und zum Beispiel die Leute erzählen lassen, wie war es denn bei deinem gestrigen Tag? Ne? Wie ist dein gestriger Tag gelaufen? Hattest du da Kontakte zu anderen? Gab es soziale Kontakte?
Ja.
Und gleichzeitig habe ich vorher schon abgefragt, mit so Einsamkeitsfragebögen, wie wir die jetzt kennen, wer ist besonders einsam und wer nicht? Und was wir dann finden, ist jetzt über diese 3 Studien hinweg, dass wenn die Menschen hohe Level von Einsamkeit berichten, also wenn die sich wirklich einsam fühlen, dann ist dieses mit anderen Zusammensein eher mit einem geringeren Wohlbefinden verbunden, als wenn ich alleine bin.
Ja.
Das bedeutet, dass die Leute, die da einsam sind, hier sagen, also die wirklich sehr einsam sind, eigentlich tun mir die sozialen Kontakte in dem Moment nicht gut. Ja, und das wäre dann quasi dieser Verstärkereffekt.
Ja,
dadurch, dass ich einsam bin, tun mir jetzt einfach mit anderen zusammenkommen, das puffert nicht meine Einsamkeit ab, sondern das führt sogar dazu, dass ich mich noch unwohler fühle.
Ja, so ein Teufelskreis.
Fand ich total interessant, weil so ein Teufelskreis aufmacht. Vorsicht, mal ein paar Einschränkungen dieser Studie. Ja. Wir haben hier nur Korrelationen. Außerdem wurde angenommen, dass ein Gefühl der Einsamkeit zu einem geringeren Wohlbefinden führt. Es könnte aber auch andersrum sein. Wenn ich mich sowieso schon nicht wohlfühle, dann habe ich auch mehr wahrgenommene Einsamkeit in mir. Ich dachte so direkt an dieses, wenn wir auf Partys zusammenkommen, oder überhaupt, wenn Menschen zusammenkommen, wir haben es schon oft diskutiert, Oktoberfest, Karneval, aber auch eine Weihnachtsfeier oder so ein Geburtstag, wie oft da Alkohol im Spiel ist.
Ja, ganz genau.
Und wie oft sich die Leute dann auch so maßlos betrinken und dann kommen sie plötzlich so aus sich heraus, ne, vermeintlich. In Wirklichkeit sind sie einfach so ballerbreit, dass sie gar nichts mehr checken. Da dachte ich so, wenn das so normal ist, wie viele Leute gehen vielleicht auf eine Party mit einer tiefen Einsamkeit in sich und jetzt dieses unter Leute kommen, tut denen eigentlich gar nicht gut. Die fühlen sich überhaupt nicht wohl dabei.
Ja, ja.
Und brauchen jetzt irgendwie, über Alkohol lockert man sich ein bisschen auf und dann kann man ja so sein, wie man ist. Und wenn dann alle betrunken sind, dann fällt auch nichts mehr auf. Das war für mich so eine richtig nach dieser Studie so eine traurige Überlegung. Dass ich dachte, wie viele wird das betreffen? Wie vielen wirst du sagen, hey, du fühlst dich richtig, richtig einsam, du musst einfach mal unter Leute. Und dann gehst du unter Leute und merkst plötzlich, boah, eigentlich fühle ich mich hier noch unwohler. Und jetzt fühle ich mich wie so ein Alien, ne? Gibt's doch diesen Song von Sting, I'm a legal alien, I'm an Englishman in New York. Ja. Und du gehst durch so eine Stadt und hast das Gefühl, alle sind strange und du passt hier nicht. Oder du kommst auf der Party an und merkst, boah,
in aber du hast recht.
Eine tiefe Einsamkeit, vielleicht auch unbewusst und ich komme hier gar nicht an.
Ja, geh mal auf so eine Party und trink dann zum ersten Mal nix. Da bist du der Englishman in New York. Ja. Das ist so, ja, oft wird dann zu dieser sozialen Krücke, spricht man ja auch von, gegriffen, Alkohol. Und schon finden Gespräche statt, die vielleicht nüchtern, einer nüchternen Betrachtung nicht so besonders standhalten würden. Und sagt, was reden wir denn da alle für einen Scheiß? Ja, und die keinen Alkohol trinken, berichten ja auch davon, dass eigentlich die Gespräche dann im Laufe des Abends nicht besonders besser werden. Ja.
Genau. Und ich glaube jetzt, Vorsicht, wir dürfen jetzt nicht aus dieser Studie einfach ableiten, okay, du bist also einsam, dann bleib doch am besten einsam in deiner Bude hocken, weil wir haben ja hier jetzt
eine Studie
mal gehört.
Ist ja nur ein Aspekt des Ganzen, oder?
Es ist nur ein Aspekt, genau. Und es heißt ja jetzt auch nicht, dass ich sage, es hilft nicht, wenn ich einsam bin, wieder Kontakte aufzubauen. Ganz im Gegenteil. Wir haben ja am Anfang gesagt, Einsamkeit ist, wenn mir gute soziale Kontakte fehlen. Was brauche ich jetzt also? Im Zweifel gute soziale Kontakte. Aber dieses Wort gut ist hier so zentral. Ja. Ich brauche nicht irgendwelche Kontakte, sondern ich brauche gute. Und Alain de Botton, ein zeitgenössischer, ich würde mal sagen Philosoph, hat dazu einen wunderschönen Text geschrieben, wo der sagt, in Wirklichkeit ist es nicht so, dass man sich einsam fühlt, weil man niemanden hat, mit dem man zusammen sein kann, sondern weil man nicht genügend Menschen kennt, die die aufrichtigen und schrägen und schrulligen Seiten von einem selbst verstehen können.
Aufrichtig, schreibe ich hier hin. Das ist nämlich entscheidend. Aufrichtig, weil da muss man an dieser Stelle muss jeder für sich mal nachdenken. Wo habe ich wirklich die Aufrichtigen, die Ehrlichen, die Gespräche, die mich weiterbringen? Und nicht so ein Abarbeiten von sozialen Gepflogenheiten. Ja, aufrichtige Gespräche. Mhm.
Ich denke dann so oft dieses auch, was wir heute oft berichten, boah, ich habe so einen Sozialstress. Und was soll ich es jetzt noch schaffen, all meine Freunde zu treffen? Und so oft kriege ich bei Instagram und verschicke sie auch selber so Entschuldigung. Boah, sorry, dass ich mich schon wieder so lange nicht gemeldet habe. Und ich denke dann manchmal, das ist so unser Berieseln mit Kontakten.
Ja,
wir haben so ganz viele so oberflächliche Kontakte und ich, boah, guck mal, wie viele tolle Leute hier auf mein Foto bei Instagram oder bei BeReal reagiert haben mit einem Daumen hoch oder die haben sogar ein kleines Foto zurückgeschickt. Wahnsinn. Und das ist so genau das, wie ich kann mich mit irgendjemandem in der Cafeteria beim Mittagessen zusammen an den Tisch setzen und übers Wetter reden. Aber das ist ja nicht das, wo die Einsamkeit endet. Sondern ich glaube, die Einsamkeit endet dann, wenn ich mich mit jemandem unterhalte, der wirklich so, der meine Offenbarungen und auch meine ganz intimen Schwächen und dunklen Seiten und Leiden und all das, wo ich sage, da habe ich vielleicht genau das Gefühl, mit keinem drüber reden zu können. Wenn ich da jemandem habe, mit dem ich das kann.
Ja. Und wie würdest du dich selber da einschätzen? Wie viel Menschen hast du, mit denen du wirklich Deep Talk, tiefe Gespräche führen kannst? Ist ja so über den Daumen, einfach so ein Gefühl. Also ein Gefühl reicht mir an der Stelle.
Unter 10.
Ja.
So 5 bis 7 oder so.
Mhm.
Also ich kann wirklich über ganz viele Sachen
Lust hat,
auch, ne? Ganz toll, ja. Wo man auch Lust hat, mit meinen Eltern reden.
Ja.
So, wir waren letztens zusammen in Solingen und es ging dann irgendwie auch um Tod und Sterben. So, und dann haben, also wir führen auch wirklich, wirklich auch diese tiefen Gespräche. Es war total interessant, so von denen zu hören, wie die da drauf gucken, und wie ich da drauf gucke und das so auszutauschen. Und das war so, die Angst zu sterben, habe ich dir ja schon mal erzählt. Irgendwie gibt's die in meinem Kopf in letzter Zeit öfter. Und vor allem auch, dass Menschen sterben würden, die mir was bedeuten. Und gerade mit meinen Eltern, die jetzt über 60 sind, denke ich da immer wieder dran. Wie wäre das, wenn die nicht mehr wären? Und mit denen so über Tod zu reden, das war zum Beispiel so ein ganz, ganz, ganz ehrliches und tiefes Gespräch. Ich habe gute, enge Freunde, mit denen ich über auch so schräge Seiten an mir sprechen kann und die mich da auch einordnen. Also ich finde auch, wir kommen ja langsam jetzt in den Bereich, wo wir vielleicht diesem Gefühl, dass ich bin einsam, was entgegenhalten können. Ne? Und eine Sache, die ich immer wieder erlebt habe von Menschen, die ich für In extrem Köpfen interviewt habe oder auch aus der Forschung, dieser Eindruck, ich bin nicht der Einzige. Das tut unfassbar gut.
Ja,
deswegen
funktionieren
Selbsthilfegruppen. Ne?
Ja.
Mir haben so viele Leute oft geschrieben nach den Folgen über bipolare Störung, über Anorexia nervosa, über Suizidgedanken. Das sind ja alles Themen, die ich da behandelt habe, wo mir Leute nachher gesagt haben, boah, einfach mal zu hören von jemand anderem, der dir das ehrlich erzählt in dem Moment, das tat mir so gut. Und so geht's mir oft, wenn ich dann mit Freunden über so Sachen spreche und denen was erzähle und die mir sagen, ey, das kenne ich auch. Oder das, also ich habe auf jeden Fall solche Leute, das würde ich ganz klar sagen. Und ich merke aber auch, genau die brauche ich dann an so einem Samstagnachmittag, wenn ich da sitze und denke, jetzt bist du vielleicht gerade einsam. Wie ist das bei dir?
Ja, empfinde ich ziemlich ähnlich wie du. Ich habe also auch die gefühlte Anzahl der Menschen, mit denen ich so wirklich tiefe Gespräche führen kann, die habe ich aber, das gebe ich zu. Und deshalb fühle ich mich eigentlich wirklich nicht einsam. Nee, ich fühle mich nicht einsam, überhaupt nicht.
Und ist das so, dass, also du fühlst dich nie einsam oder gibt es schon mal Momente, wo vielleicht so ein Anflug von Einsamkeit kommt, dass dann so ein Gespräch mit so jemandem dieses Gefühl wieder wegnimmt?
Ach nee, ich, vielleicht, Jetzt kommt wieder das berühmte Lebensalter. Wahrscheinlich stimmt das auch gar nicht. Aber ich habe schon dadurch, dass ich auch in einer festen Beziehung bin und wir uns auch extrem immer austauschen und auch wirklich über alles, dass ich familiär ein extrem gutes Umfeld habe, ähnlich wie du. Dadurch bin ich manchmal alleine, aber kann dieses Alleinsein und die Konfrontation mit mir selbst ganz gut genießen, weil okay. ich auch ab und zu mit mir selbst tiefe Gespräche führen möchte. Ich glaube, ich habe es jetzt richtig ausgedrückt, ja. Wobei, mich ja, um jetzt davon wegzukommen, ich habe noch eine Frage, die eben aufploppte, weil du sagtest, Selbsthilfegruppen oder sonstige Interessensgruppen. In dieser Zeit, wo du über Social Media wirklich jeden Kontakt knüpfen kannst, jeden, zu jedem Thema, du kannst... Wenn du drauf stehst, mit zwei Kochtöpfen durch die Wohnung zu laufen und 5 Stunden die gegeneinander zu schlagen und dabei tiefe Lust empfindest, wirst du im Social Media irgendwo jemanden oder auch mehrere finden, die das auch genauso empfinden. Mhm. Ne? Mhm. Und das ist ja das, was nicht zusammenpasst. Auf der einen Seite die zunehmende Einsamkeit, auf der anderen Seite die absolut exorbitant wachsende Zahl der Möglichkeiten, Kontakte zu knüpfen.
Ja, ich glaube, das passt schon zusammen. In dem Moment, wo wir uns sowas wie Social Media vorstellen wie eine Bahnstation. Das ist die schönste Metapher, die ich mal von Forscher dazu gehört habe.
Ja, toll.
Also ich fahre in so einem Zug, ne, und das ist mein Social Media Zug und da kann ich die ganze Zeit drin bleiben und an allen vorbeirasen und das nur Stimmt. alles schnell und wie mit dem Finger, wie mit dem Finger wischend über den Screen rast die ganze Welt und all diese Kontakte und all diese Leute rasen an mir vorbei. Aber wenn ich sage, irgendwann steige ich aus diesem Zug aus an der Haltestelle, und dann habe ich meinen anderen Töpfeklopfer gefunden, der Bock hat, Töpfe aneinander zu schlagen, um mit mir nackt durch die Wohnung zu laufen und abends vielleicht zum Bulettengrabbeln in den Zingerclub zu fahren. Super. Das ist doch total schön. Das ist eine super schöne Vorstellung. Das ist jetzt vielleicht nicht unserer beider Vorstellung, aber wenn jemand sagt, genau so bin ich.
Ja.
Und ich habe so oft von auch Leuten gehört, die so diesem grausamen Stigma in unserer Gesellschaft unterliegen, die dann sagen, ey, was man heute über zum Beispiel Homosexualität, was ja immer noch leider an vielen Stellen stigmatisiert wird, was man da dann an Zugehörigkeitsgefühl oder an Role Models, Transmenschen, Phoenix Kühnert, so eine tolle Person, die auf Instagram eben auch ganz viel berichtet und teilt und, glaube ich, dann auch selber für andere Leute als Role Model auftritt und mir im Gespräch gesagt hat, das hat mir gefehlt. Als ich jünger war, hat mir das gefehlt.
Ja.
Da kann ich doch jetzt nicht pauschal sagen, was es immer dann sofort heißt, Social Media ist falsch und schlecht und nee. Social Media ist an allem Leid dieser Welt. Also ich kann da ganz viel dran kritisieren, keine Frage. Aber wenn wir es als so eine Station betrachten, so eine Bahnstation, wo ich aussteige und sage, ich habe dich über Social Media kennengelernt, aber jetzt gehen wir über, wir schicken uns Likes hin und her hinaus und führen vielleicht die Gespräche, die wir gerade eben angesprochen haben, dann wäre das doch etwas, was der Einsamkeit im Zweifel sogar was entgegenhält.
Ja, das kann man ja auf jeden Fall unter Tipps schon direkt abhaken. Aber nichtsdestotrotz, warum ist das bei dieser Anzahl der Möglichkeiten dann eben trotzdem noch so?
Ja.
Es wäre ja vielleicht vom Ministerium gegen Einsamkeit eine Aktion, man würde, was weiß ich, Instagram und Co. einführen, damit alle sich nicht mehr so einsam fühlen. Jetzt hat sich das selber schon eingeführt und trotzdem werden...
Und alle fühlen sich einsam.
Und alle fühlen sich einsam. Und das ist doch das Paradoxon.
Ja, ich glaube einfach, es wird nicht die Lösung sein dessen, was wir hier erleben. Ich glaube aber auch, es wäre viel zu einfach zu sagen, es ist die Ursache. So, ne, ich glaube, wir müssen uns darauf einstellen, dass wir, naja, vielleicht nochmal Alain de Botton, der nächste Tipp an der Stelle, der sagt, es wird oft gesagt, dass wir so eine einsame, moderne Welt geschaffen haben.
Ja,
ja, wird dann ja passen. Wir haben jetzt Social Media, da müssen wir uns nicht mehr in echt treffen, da machen wir halt alles über Likes und irgendwelche kurzen Sprachnachrichten oder so.
Ja.
Und er sagt dann aber, ja, wenn dem so ist, dann hat das nichts mit irgendwelchen vollen Terminkalendern oder den riesigen Megacities zu tun, in denen wir vereinsamen. Es hat mit der Fiktion zu tun, die wir uns selbst darüber erzählen, wie wir sind.
Ja.
Und das fand ich schön.
Ja.
Jetzt sagt er, wir handeln oft mit so brutal vereinfachten Karikaturen, die viel von unserem wahren Leben, von unserem wahren Wesen auslassen. Sowas wie den Schmerz, den wir haben, die Verwirrung, die wir fühlen, die Wildheit, die Extremität, die geheimen Gelüste, all das, das wird ausgeblendet. Und wir sind einsam, weil wir anderen Menschen gegenüber nur schwer zugeben können, was wir von uns selbst wissen, aber so im Öffentlichen niemals eingestehen würden. Und das, finde ich, passt schon so ein bisschen. Deswegen sage ich, Instagram und Co. als Bahnstation betrachten. Ja. Da stelle ich immer nur das Tolle von mir dar. Und selbst wenn ich heulend und weinend da vor der Kamera sitze und über meine schlimme Krankheit spreche, dann ist das ja auch etwas, was auf so einer zweiten Ebene dazu führt, dass ich Zuspruch bekomme, dass ich hier das Gefühl bekomme, von verbunden zu sein. Und das will ich gar nicht schmälern. Ich sage nur, irgendwann musst du raus aus diesem Zug. Und dann musst du halt anerkennen, boah, in mir drin, da sind so viele, ja, wie gerade schon gesagt, Wirrungen, Irrungen, da ist so viel Scham, da ist so viel, was ich erlebt habe, was ich vielleicht noch nicht verarbeitet habe. Und jetzt jemanden zu finden, dem ich dieses, mein ehrlicheres Ich gegenüber öffnen kann,
ja, und das muss,
das wäre etwas, was der Einsamkeit entgegenwirkt.
Genau, das musst du dir aber erstmal selbst erzählen. Und da sind wir wieder bei der Konfrontation mit dir selbst.
Ja, ich habe mir das hier auch als Punkt notiert. Du hast das eben schon selber so gebracht, als du gesagt hast, ich kann auch, wie hast du es gesagt, mit mir selber dann sprechen.
Ja.
Um, ich weiß gar nicht, ob das so formuliert ist, aber ich habe mir die große Überschrift gemacht, einsam vor sich selber sein.
Ja, dass ich mir, also dass so ich diese allein Verbindung sein
zu sich selber verloren habe.
Dass ich
habe.
Allein sein manchmal genieße, weil ich dann Zeit habe, mich mit mir selber zu einem Deep Talk zu führen.
Okay.
Das heißt ja, dass ich mich mit mir selbst allein sein, konfrontiere.
Das, ja. Ja, genau, das meine ich. Okay, du nutzt dann das Alleinsein, jetzt sind mal keine anderen da, um dich mit dir selber zu beschäftigen. Und kannst du denn was mit dem Gedanken tun? Einsam vor sich selbst? Weil man würde ja eigentlich sagen, zur Einsamkeit brauche ich ja die anderen. Ich bin losgelöst von den guten sozialen Kontakten. Aber in meinem Kopf ploppte so auf, kann ich nicht auch nur in meinem Kopf auf mich selbst bezogen einsam sein, dass ich so sage, die gute soziale Verbindung zu mir.
Ja.
Die fehlt vielleicht
ja,
auch.
Ja,
und diese Oberflächlichkeit,
genau,
ich gehe nicht an die Themen ran,
ich
präsentiere irgendwas nach außen, was ich in Wirklichkeit gar nicht fühle. Ich muss eine Stärke darstellen, ich muss eine glatt gehobelte Oberfläche haben, die von meinen Eltern, von der Gesellschaft, von allen anderen akzeptiert wird. Das ist eigentlich nicht das.
Ja, die eigene Lebenslüge, die ja und die Konfrontation damit eventuell. Oder eben die Vermeidung. Und dann wird es natürlich schnell einsam, wenn du dich vor dir selbst vermeiden musst. Weil du es nicht erträgst.
Ja.
Ja.
Ja. Der vielleicht Richtung Ende jetzt Cacioppo, eben schon angesprochen, Starforscher auf dem Gebiet, hat ein Modell entwickelt, das heißt EASE, E-A-S-E. Und es macht Sinn, die Buchstaben hier zu nennen, weil das sind für ihn 4 zentrale Punkte, um aus der Einsamkeit rauszukommen.
Ah, okay.
Für dieses Modell hat er die Erkenntnisse aus 20 Studien zusammengefasst und sagt, Einsame sind sich bewusst, dass ihre sozialen Bedürfnisse nicht erfüllt werden. Aber sie glauben auch, dass sie selbst nicht unter Kontrolle haben, das zu ändern. Und er sagt jetzt mit diesem EASE, wollen wir denen was an die Hand geben, um das wieder zu lernen? Und ich glaube jetzt, ganz egal, ob du in so einem Fragebogen sagen würdest, boah, ich sitze da total einsam im Altenheim und mir fehlen alle sozialen Kontakte, oder ob du vielleicht sagst, ja, so ein bisschen den Kontakt zu mir selber oder diese Menschen, die mir die tiefen Gespräche ermöglichen, das fehlt mir. Da ist was drin für uns alle.
Ja.
Das Erste, was er sagt, extend yourself. Und zwar langsam, ne? Sich selber ausweiten, sich einen sicheren Platz suchen, Schritt für Schritt, von dem aus man Kontakt aufbauen kann.
Ja.
Also ein Vereinsamter, der zieht sich hier oft zurück und verfällt dann in diese Passivität, das haben wir eben schon gesagt. Und vielleicht, das hatte uns die Studie gezeigt, komme ich dann auf die Party und jetzt sind andere da, aber es tut mir überhaupt nicht gut. Deswegen Schritt für Schritt so diesen Aktionsradius erweitern. Und es kann vielleicht am Anfang sein, dass du sagst, ey, ich spreche mal mit jemandem im Supermarkt oder ich rede jemanden in der Bibliothek an, wenn das was ist, wo du sagst, da habe ich vielleicht sogar eher soziale Ängste vor, dann rufe ich mal eine Freundin aus einer Schulzeit wieder an oder ich habe vielleicht jemanden, der zumindest ungefähr noch da ist und versuche mal mit dem wieder mehr in Kontakt zu kommen. Step by step, extend yourself, E.
Ja, sehr gut. Step by step gefällt mir daran vor allen Dingen so gut, weil viele, man selber vielleicht auch manchmal, kennt die Situation, man kommt in eine Gesellschaft, auf eine Party und denkt von sich selbst, ja, irgendwie passe ich hier gar nicht so richtig rein und ist dadurch gehemmt oder strahlt das ja vielleicht auch aus oder spricht Leute an und die wenden sich ab. So, denn das ist ja so ein bisschen schockierend auch, dass du denkst, oh, hier gehöre ich wirklich so gar nicht hin. Und das ist ganz gut, wenn du sagst Step by Step, dass man erstmal guckt, wen kenne ich, oder mit wem zusammen kann ich das auch machen.
Action wäre dann der nächste, also sogar Action Plan, sagt er. Du brauchst einen Handlungsplan. Du wirst nicht da rumsitzen und dich aus der Einsamkeit rausfühlen. Du musst was tun.
Okay, sehr wichtig.
Dann, S für Suche Kollektive. Seek Collectives. Wo du dann sagst, ich brauche jetzt, das ist genau das, was wir eben beschrieben haben, vielleicht nicht unbedingt die Selbsthilfegruppe, aber ich brauche irgendwie eine Mannschaft, ich brauche eine Kegeltruppe. Weißt du, meine Großeltern, ja, die waren ihr Leben lang in so einem Kegelclub.
Ja, ganz
bis dann irgendwann immer mehr Leute aus diesem Kegelclub gestorben sind. Und dann merkst du so richtig, denen fehlt jetzt dieses Kollektiv. Und das hat mir so wehgetan, das mitzusehen, wie mein Opa am Ende alle seine Freunde überlebt hat und dann so alleine war, ne? Und auch einsam war. So, also Seek Collectives und der letzte Punkt E. Expect.
Warte, nochmal eben ganz kurz zurückgesprungen. Die Definition S für
Suche Kollektive,
ja, Kollektive, alles klar.
Ja, das ist nochmal ganz wichtig. Es ist vor allem die Qualität, die hier an Kontakten zählt und nicht die Quantität. Mhm. Muss jetzt nicht direkt in den Riesenkegelclub, aber nehmen wir doch mal ein Beispiel von dem Menschen, der gerne zwei Töpfe aneinander schlägt. Wenn du da einen oder zwei findest, die das auch gerne machen.
Ja.
Dann hättest du dein Kollektiv.
Ja.
So.
Ja.
Und das, ne, nochmal ein ganz zentraler Aspekt. Ja, und das E habe ich gerade schon verraten. Expect the best. Erwarte das Beste.
Ja.
Das ist ein ganz zentraler Punkt, den man in Psychotherapie immer wieder mit den Menschen durchgehen muss, dass wenn du irgendwann in so bestimmten Zuständen bist, in einer tiefen chronischen Einsamkeit, von mir aus aber auch in so einem, ich habe die Verbindung zu mir selber verloren oder jetzt hier gerade eben gedacht hast, ja, mal so ein Menschen, mit dem ich echt tiefe Gespräche führen könnte und all meine Schrulligkeit und all meine Ängste, Sorgen, Schamgefühle mit dem teilen könnte, das habe ich nicht und da bin ich Lichtjahre von entfernt.
Ja, genau.
Ja, kann ich nachvollziehen, weil du hast lange so gelebt, aber wenn du jetzt nicht irgendwann dir zugestehst, das kann sich auch wieder ändern und ich habe und darf Hoffnung haben, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass das nicht klappt, selbsterfüllende Prophezeiung, einfach relativ hoch. Und dieses erwarte mal das Beste, geh nicht immer nur vom Worst-Case-Szenario aus. Ey, vielleicht ist die Frau, die du im Supermarkt an der Kasse ansprichst, irgendwie eine, die sagt, oh, das ist aber nett, dass sie das erzählen. Gucken Sie mal, ich habe hier gerade XY gekauft. Wie wär's, wenn wir heute Abend aus XY zusammen was kochen?
Ja.
Ich weiß, das klingt jetzt so, kann man sich gar nicht, aber wenn du das fünfmal gemacht hast, vielleicht irgendwann passiert das, weißt du? So, und das ist, glaube ich, der Punkt, dass man da sagt, ich erwarte mal das Beste und nicht einfach immer nur, dass ich nie wieder so einen Menschen finde, der meine Einsamkeit schmälert.
Dann strahlt man das auch aus. Ah, diese vier Punkte, die sind, das ist doch episch, was du hier sagst.
Vor allem
ja,
wissenschaftlich fundiert. Das wäre mir ja fast noch lieber.
Ja, ich glaube, das ist auch besser, wenn ich so sage. Wissenschaftlich fundiert, weil du liest so viel darüber. Kauf dir einen Hund, such dir ein neues Hobby, Internet nutzen, nachbarschaftliche Beziehungen pflegen. Das ist ja alles, sind ja alles nur Symptome. Aber dies ist elementar. Wirklich, das ist elementar und das kann man wirklich genau so verfolgen und dann bringt es einen auch weiter und dann ist auch ganz egal, ob es die Töpfe, der Hund oder der Kegelclub ist. Ja.
Ja, ich würde mir für heute wünschen, dass wir mitnehmen, ja, Millionen sind von Einsamkeit betroffen und es ist ganz wichtig, dass wir uns dagegen stellen. Ob man jetzt aber von einer Explosion der Einsamkeitszahlen sprechen kann oder ob dahinter vielleicht nicht viel mehr steckt, dass wir genauer hingucken, dass wir in der Pandemie nochmal ganz bewusst gemerkt haben, wie wichtig das ist, dass wir gute soziale Kontakte haben. Das können wir vielleicht nicht sicher sagen. Ich habe da zumindest meine Zweifel. Und dann haben wir verstanden, dass Einsamkeit nicht das Gleiche ist wie Alleinsein. Und dass wir uns ganz oft mit nicht Alleinsein berieseln, indem wir uns irgendwelche Kontakte übers Handy im Zweifel ranholen und dann dieses tiefere Einsamkeitsgefühl, was vielleicht darunter liegt, überdecken. Und dann haben wir noch verstanden, dass Menschen, die sich wirklich einsam fühlen, im Zweifel eben durch einfache soziale Kontakte, weil sie mal auf eine Party geschickt werden, dass denen dadurch vielleicht sogar noch schlechter geht. Am Ende aber essentiell ist, dass ich anfange, vielleicht durch Ease, E-A-S-E, oder durch das Suchen von einem Menschen, mit dem ich diese offenen, tiefen Gespräche führen kann, vielleicht auch, indem ich das jemand anderem mal anbiete, dass man sich dann doch aus dieser Einsamkeit rausbewegt, weil chronische Einsamkeit würde dich als Mensch kaputt machen.
Aber den Vier-Punkte-Plan.
Ich sag das jetzt mal so drastisch, auch wenn ich weiß, dass das Korrelationsdaten sind.
EASE sollte mit in den Begleittext, wirklich, ich halte das für elementar, weil da waren, dadurch hast du bei mir schon so viele Fragen beantwortet. Was weiß ich, wenn es heißt, geht ins Fitnesscenter oder wie heißt das? Komm in den Schützenverein. Nee, komm in den Schießverein, treffe Freunde, hieß es früher immer. Ne?
Sehr schön. Sehr schön.
Das ist ja vielleicht ein gutes Beispiel. Ich habe hier in einem Hotel so ein schönes kleines Fitnesscenter, wo ich ab und zu hingehe. Und ich kann dir wirklich sagen, mit niemandem, der da trainiert, möchte ich was zu tun haben. So. Mhm. Das ist die andere Seite der Medaille. Wenn ich mich also einsam fühlen würde, sollte ich lieber dahin gehen, wo ich mit den Leuten auch wirklich was zu tun haben möchte.
Super, kein Problem. Und das, wenn das für dich das Fitnessstudio ist, wo du Arzt jetzt nicht hin willst, kein Problem. Oder wenn das der Schützenverein ist, wo ich Leon jetzt nicht hin will.
Ja.
Die Frage ist, sitzt du dann da und es wird sich nur besoffen und am Ende habe ich mich abgelenkt, ja, indem ich mal nicht alleine war? Oder ist das wirklich etwas, was der Einsamkeit entgegenwirkt, weil da du die Leute triffst, mit denen du die guten Gespräche hast, wo du wirklich das Gefühl hast, das sind die starken sozialen Kontakte und dass das für jeden anders aussehen kann, das müssen wir hier, glaube ich, nicht sagen.
Ja, ja, genau.
Atze, mein lieber Freund.
Ach, du hast mir
bin ich erstmal dankbar, dass wir beide sagen, nicht einsam zu sein. Da kann man, mal auf Holz klopfen.
Ja, das bin ich auch sehr glücklich drüber und fühle mich da auch sehr wohl in dieser komfortablen Situation. Aber dieser Vier-Punkte-Plan, elementar.
Ja, und für mich war noch so dieses einsam vor sich selber und mal zu gucken, ne, wo gibt's vielleicht doch dann Punkte, wo ich einsamer bin, als ich mir das erstmal zugestehe. Das ist schon ein Teilaspekt dessen, wo ich so denke, da will ich auch drüber nachdenken.
Ja.
Ja.
Und Daniel Schreiber nochmal in die Empfehlung. Das Buch heißt Allein.
Den empfehlen wir jetzt einfach jede Woche. Er hat ja ein neues Buch. Haben wir das eigentlich schon? Haben wir das schon? Er hat es mir geschickt. Hat es dir auch geschickt?
Es liegt da. Es muss noch gelesen werden.
Es muss noch gelesen werden. Und ich habe ihm ja sofort geschrieben, Daniel, kommst du wieder zu uns?
Ja.
Und er kommt zu uns. Wir suchen noch nach einem gemeinsamen Termin.
Toll.
Aber die Zeit der Verluste, und er hat seinen Vater verloren. Ich habe ihn kurz danach, war bei mir in Berlin, und wir haben uns unterhalten. Da freue ich mich total drauf. Also das können wir hier schon mal als da könnt ihr euch alle drauf freuen,
ja,
liebe Community, wenn das demnächst rauskommt.
1A-Kontakt.
Ja, also unser Gespräch. Minjungen, dann sind wir am Ende.
Ja.
Wir dürfen euch da draußen alle nochmal ganz herzlich mit großem Dank ausstatten, weil ihr uns sowieso immer zwischendurch schreibt, weil ihr uns im Laufe all dieser Jahre jetzt immer wieder zu der Folge mit Eva Seppeschi geschrieben hattet. Jetzt haben wir ja auch ganz bewusst da nochmal gesagt, da wollen wir nochmal drüber sprechen, das wollen wir nochmal auch aus einem anderen Gesichtspunkt wie in der letzten Folge beleuchten. Das, was ihr uns an Bewertungen schickt, das, was ihr an Kommentaren schreibt, das, was ihr an Mails raushaut, das ist einfach unfassbar schön und gut, das zu hören. Atze, ich glaube, wir beide sind sehr, sehr dankbar, dass wir euch ja als Community haben dürfen. Für mich, also wenn ich brauche gar keinen Schützenverein, weil ich die betreutes Fühlen-Community habe.
Ja, ich bin am Freitag im Kölner Treff, wurde ich darauf angesprochen, wie das denn ist, dass sich so eine Sache entwickelt hat wie mit dir. Da war ja, sagen wir mal, bisherigen Verlauf meiner Karriere nicht mit zu rechnen, dass ich mal sowas mache. Und dann habe ich auch gesagt, es ist einfach, ich habe sowieso viel mehr gekriegt, als ich erwartet habe. Aber das ist wirklich für mich das Sahnehäubchen, diese Community hier und diese Gespräche mit dir.
Und deswegen, Leute, falls ihr diesen Podcast noch nicht abonniert habt, freuen wir uns total, wenn ihr das macht. Weil darüber sehen wir natürlich, dass euch das was bedeutet. Außerdem seid ihr immer die Ersten, die Bescheid wissen, wenn eine neue Folge rauskommt. Und demnächst soll es, habe ich munkeln hören, wieder eine Bonusfolge geben, wo man dann eben nur Bescheid wisst, wenn man abonniert hat. Außerdem freuen wir uns über eure Bewertung und natürlich auch weiter über eure Mails. Und Anja, dir gebührt nochmal mein ganz besonderer Dank. Ich glaube, es war in Baunatal. Die kam nach der Show zu mir, Atze, und sagte, ich habe sofort gesehen, wie du ohne Mikrofon auf die Bühne gekommen bist.
Hat sich das bewährt?
Und ich ey, das hat sich total bewährt. Das hat sich total bewährt. Ich kam da raus und normalerweise, ich habe ja den Presenter dabei, weil ich viele Einspieler zeige, viele für die Live-Experimente auch Studien brauche und eben viel, viel Material präsentiere. Und dann habe ich in der anderen Hand sogar noch das Mikrofon gehabt. Und jetzt habe ich beides weg und komme einfach raus und danke erstmal den Leuten. Also, und genau wie du auch gesagt hast, genieße dieses, dass man da zusammen, das klingt jetzt so komisch, aber dass man das so zusammen so feiert.
Ja.
Und das, also, weißt du, du weißt um meine sowieso kritische Sicht auf Digitalisierung und alles online und so weiter. Und dieses in Hallen so zusammenzukommen und einander, in dem Fall, denkt man vielleicht, man hört nur mir zu, aber ich höre ja auch, weil ich so viel mit den Leuten spreche und weil so viel hin und her geht, auch den Leuten zu. Da hast du mir, das war mal wieder ein Key-Tipp. Vielen Dank. Und danke, Anja, dass du das direkt gespiegelt hast.
Sehr gut.
Ja. Okay. So, jetzt hören wir uns aber nächste Woche Dienstag wieder.
Ja,
ich sende dir, du musst mir dann aus Wien erzählen, was du da beobachtet hast. Da bin ich jetzt schon sehr gespannt drauf. Bitte nicht vergessen.
Ja, und du hast ja einen harten Arbeitstag vor dir, aber ich kann dir sagen, dass ich heute auch noch 2 Podcasts habe. Unter anderem mit Hajo Schumacher und heute Abend bei Micky Beisenherz auf der Bühne bin.
Sag mal. Atze, ist der November nicht immer der Monat, wo ich dir sage, warte mal, du warst da früher immer, ich erinnere mich doch an einen Hotelbesuch bei dir in Düsseldorf, wo du rote Augen hattest und im Eimer warst und ich dir gesagt habe, Atze, mein Freund, ich bin streng genommen ein bisschen jünger als du, aber du musst mal weniger machen.
Nein, ich habe so wenig gemacht, ich habe so viel Urlaub gemacht, dass es heute wirklich der Startschuss ist, mal wieder ins Arbeiten zu kommen, ins Gleiten zu kommen.
Und ich, Das ist gut. Und ich merke, oh Kacke, ich merke gerade, eieiei, wir hatten gestern so ein indisches Curry.
Oh. Oh. Bitte hör auf, bitte hör auf.
Ich guess hab dich lieb,
tschüss. Tschüss, ciao. Ciao.
Das war Betreutes Fühlen. Der Podcast mit Atze Schröder und Leon Winscheid. Jetzt abonnieren auf Spotify, Deezer, iTunes und überall, wo es Podcasts gibt.